voller Laden, Geschrei,
echt krass.
Geschäke.
Trotzdem
dann wenn du am Mikro hängst, ist es cool. Ja. Dann hast du das Gefühl, hier hinten ist eine wilde Party.
Und ist ja bei uns immer wilde Party mit der Runde.
Ich glaube, der Rauch geht jetzt hier mal raus.
Ich sag erstmal Prost auf jeden Fall.
Voll
geil, dass es wieder klappt.
Schön, dass du da bist.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe selber eingeladen, das ist super.
Na, wir hatten es ja schon lange auf dem Schirm irgendwie, dass wir das auf jeden Fall wieder wiederholen müssen und auch außerhalb vom bösen C das endlich mal schaffen müssen. Von
unbedingt.
Daher, sehr schön, dass du hier bist.
Dezember 2021 hat der Max gerade gesagt.
Ja, Dezember 2021 war unsere letzte Aufnahme, unser letztes Treffen. Und für mich total interessant, weil es sind ja davor und danach gab es ja einige Aufnahmen und unsere war quasi ja wirklich so die privateste im Endeffekt und mich haben sehr, sehr viele Nachrichten erreicht aus privaten Kreisen, da sehr viel positives Feedback gegeben wurde, dass da eigentlich sehr, sehr viel Persönliches drin war mit. Und ich habe es mir vor kurzem auch extra nochmal angehört, ein bisschen auch in Vorbereitung auf die Folge und habe echt gedacht so, krass, ich war echt talky. Habt ihr mich wirklich in einem krassen Moment erwischt, weil normalerweise, meistens werde ich eingeladen, dann geht es um Roggen primär um die Whiskys, um die Distille. Aber das ist wirklich ein Ausflug und für mich ganz schön mal das online zu haben, mein Gastroleben.
Ja.
Im Podcast verewigt.
Du hast da deine Vita reingemeißelt in unsere Folge.
Heftig, einfach so, ey, wirklich. Ja, nee, war wirklich, wirklich, wirklich krass. Habe ich mich echt nackig gemacht mal eben.
Ja,
ja, aber auch nicht schlimm, ne? Also du bist ja jetzt nicht irgendwo morgens aufgewacht ohne Hose, ne? Nein.
Also zumindest nicht in dem Podcast. Okay. Nee, das auf jeden Fall. Also es war nichts Unangenehmes dabei, gar nicht. Aber auch so, wir haben auch viel über Family Life gesprochen und so. Und das ist ja normalerweise... zumindest ist bei mir nichts, was ich auf den sozialen Netzwerken irgendwie, sag ich mal jetzt, wo ich mit hausieren gehe.
Ja.
Und die Einblicke gab es halt nur da. Gibt es auch nur da. Und das finde ich ganz schön. Also das,
Das ehrt uns.
Ja.
Das ist ja so ein bisschen so auch unser Format. Wir labern ja eh immer irgendwelches Zeug, was jetzt sich loslöst, auch von dem ganz hart verdrahteten Content-Whisky. Sondern wir gucken mal ein bisschen drüber.
Ja.
Wir reden mit den Menschen, wir reden über uns, was uns bewegt und so. Und das muss nicht Vertriebskanäle und sowas zu tun haben. Das ist auch, glaube ich, der Grund, warum der Podcast ganz, ganz erfolgreich ist.
Es ist auch das Drumherum, ne, im Endeffekt. Also ich meine, Preise, Stories kannst du ja im Endeffekt überall lesen, aber so die Insights, die wir ja da auch gut bearbeitet haben, so, die sind auch wahnsinnig interessant. Die kriegst du ja nicht. Das ist ja der heiße Stoff, den es nicht gibt.
Ja, ich glaube auch so dieses Thema Verkostungstalk oder so, das ist halt auch, das machen alle. So, ne?
Ja.
Das brauchten wir nicht auch noch machen. Machen wir auch, ne? Klar. Sonst, das gehört irgendwie auch dazu. Aber ich finde so gerade das Drumherum erweckt es dann zum Leben.
Ja.
Ich finde es gerade witzig, wie wir direkt drin sind. Das ist ausgezeichnet.
Als wären wir nie weg gewesen.
Ja,
aber ist so ein bisschen Meta gerade, aber finde ich gut.
Für alle, die die Folge nochmal nachhören wollen, also am 27. Dezember 2021 kam die raus. Das ist Batch 4, Folge 20. Und aber Max, stell dich doch nochmal kurz vor, für diejenigen, die Folge nicht gehört haben. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her?
Ja, mein Name ist Max Sabato. Ich bin der Brand Ambassador von der Kyrö Distillery Company, finnische Roggendistille aus Finnland. Bin da jetzt seit 7 Jahren mittlerweile. Bin gebürtiger Berliner, jetzt seit 10 Jahren Wahlkölner. Und alles, wo ich davor überall war, könnt ihr nochmal in der anderen Folge hören, auf jeden Fall. Da haben wir es sehr ausführlich besprochen.
Auf jeden Fall.
Ja. Viel auf Reisen gewesen, viel Gastro gemacht. Ich habe tatsächlich dieses Jahr im August 22-jähriges Gastro-Jubiläum. Dann bin ich 22 Jahre vor der Bar, hinter der Bar, an der Bar, unter der Bar, mit
Spirituosen.
Daneben.
Abgefahren. 22 Jahre?
22 Jahre, heftig, ne?
Krass. Aber du hast ja auch schon zeitig angefangen.
Ja, mit Überstunden sind es wahrscheinlich 30 Jahre, aber ja, mit 16, ne?
Ich bin 32 Jahre vor der Bar.
Ey, ja, guck mal. Guck dir das mal an. Ey. Das ist mir 10 Jahre voraus, auf jeden Fall.
Am Tresen.
Ja, auch gut. Ist auch, musst du auch schaffen.
Ja.
Feierst du groß?
Nee, ich glaube, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich werde, das Kyrefest ist ja einmal im Jahr, das ist immer im August, das fällt meistens dann immer auf meinen Geburtstag und dann nachhebe auf die ganze Zeit in der Gastrobubble einfach, ja. Mhm.
Kyrefest ist aber nicht in Deutschland, sondern das ist dann in Finnland, ne, vor Ort,
genau.
Bei der Brennerei.
Das ist bei der Brennerei, genau, das ist direkt auf dem... Ja, Innenhof, sag ich jetzt mal, von der Destille. Da werden eine Bühne aufgebaut, mehrere Bühnen sogar, mehrere Bars, ist alles komplett hands-on, das ist richtig geil. Die bauen alles selber, es wird alles selber aufgebaut und dann kommen da echt so 3.500 Leute. Wir machen einen riesen Live-Whisky-Tasting mit über 500 Mitgliedern aus unserem Barrel Owners Club. Mhm. Es gibt Distillery-Touren komplett, jede halbe Stunde machst du Distillery-Tour. Es gibt einen Flying Dinner in unserer Whisky-Distille. Es treten, glaube ich, 7 oder 8 verschiedene Bands auf, von Jazz, Free Jazz über Punk, über Hard Rock, Metal, harte 90er, es ist wirklich alles dabei, ja. Es ist eine riesengroße, fette Party.
Rappst du auch?
Nee, das wahrscheinlich nicht. Wenn mein Finish irgendwann mal so gut ist und übers Hi und Prost hinausgeht. Vielleicht.
Und das ist lustig, bei mir ist hängen geblieben. Ich habe irgendwann mal auf die Homepage geguckt, das ist schon länger her. Und dieses Dorffest, das da einfach, so habe ich so Bilder im Hinterkopf, so von etwas älteren, dicken, nackten Männern, die da irgendwo rumsitzen. Und das ist das Einzige, was bei mir hängen geblieben ist.
Ey, das ist dieses, das ist so ein Schwanenballett quasi. Das sind alte Männer, die sind in Finnland ganz berühmt.
Okay.
Und das ist wirklich, die machen das seit, keine Ahnung, 30 Jahren gefühlt. Und das sind einfach, nackte Männer in Tütü. Und die sind halt überall bekannt und die treten einfach auf Veranstaltungen auf.
Ich wollte gerade sagen, das Bild habe ich
ja
auch im Kopf.
Das ist ja so ein bisschen auch dieses Sauna-Bild genau. So, ne? Also das, ich meine, dass man das überträgt und so, finde ich auch gut. Ne?
Ja.
Das muss sich ja irgendwie einbrennen. Das verwebt sich ja so ein bisschen dann auch mit der Brand, finde ich. Also,
ja. Und das passiert.
Wir wurden gerade gefragt, ob der es schmeckt, was wir im Glas haben, beziehungsweise der Tim wurde eigentlich nur gefragt, nicht ob mein Bier schmeckt oder ob Max Bier schmeckt. Tim, was hast du denn da im Glas?
Ich habe einen Cocktail von der Saisonkarte.
Oh, es gibt eine neue Saisonkarte. Wo sind wir denn überhaupt heute Abend?
Ja,
wir sitzen mal wieder. Haben wir doch gar nicht mal gesprochen.
Natürlich.
Wir könnten ja überall sein, aber wir sind nicht überall.
Neue Saisonkarte.
Ja, wir sitzen in der Rorschach-Bar.
In der Rorschach-Bar.
Seit langem mal wieder. Und Gaia heißt der Cocktail von der neuen Saisonkarte. Lecker, rauchig, floral, irgendwie kräutrig, gleichzeitig frisch. Ganz lecker, macht Spaß. Guter Einstieg, ne? Ein bisschen stark zum Einstieg, aber ist in Ordnung. War ein harter Tag.
Ja, man startet erstmal mit irgendeinem kurzen in einem größeren Glas.
Was find raucht.
Sehr gut, genau, ein rauchiger, kurzer.
Aber krass, ne? Pisco Bergtee-Infusion, Fino-Heulikör und Mandarine Napoleon.
Klingt Halleluja. Fantastisch. Also wer die Rorschachbahn nicht kennt oder es nicht weiß, wir sind hier in Leipzig in der Südvorstadt, also südlich vom Zentrum, eine Seitenstraße der Kalibrinstraße, ganz einfach zu finden an einem schwarzen Schild, was außen an der Hausfassade hängt. Schwarzes Schild mit weißem Logo innen drin. Ja.
Typische Rorschach-Test.
Immer einen Besuch wert. Wegen fantastischer, absolut fantastischer Cocktails.
Wunderschönes Wohnzimmer einfach, ne?
Das stimmt. Und war früher im Übrigen auch mal eine Whisky-Bar. Also ganz früher war es so, dass hier alle Wände voll standen mit Whisky-Flaschen. Und ich habe gehört, der Keller ist auch immer noch Lager dessen.
Okay, gibt es da noch Schätze?
Wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Schätze rumstehen. Ich weiß es nicht genau.
Wir trinken uns Mut an und dann stürmen wir einfach den Keller.
Ja, wir sind zu dritt.
Mal gucken. Maurice grinst schon. Hallo,
wir sind ja gar nicht unter uns. Das vergisst man immer leider im Podcast, dass man ja nicht unter uns, unter sich ist, wenn man irgendwo...
Das habe ich beim letzten Mal gemerkt, ja.
Sehr schön, sehr schön. Aber in der Zwischenzeit ist ja auch viel passiert.
Ja, sehr viel. Also ich weiß gar nicht mehr, was der letzte Standpunkt war, aber beim letzten Mal hatten wir, glaube ich, den Kyrie Malta, ne?
Ja.
Über den hatten wir, glaube ich, gesprochen. Wir haben mittlerweile echt viel in der Pipeline. Es sind ein paar Sonderabfüllungen gekommen. Den Oloroso hatte ich dabei, oder?
Ja. Masala.
Masala, Entschuldigung, genau, stimmt. Masala hatte ich dabei, richtig.
Mit dem weinroten Etikett war das, oder?
Da hatte ich das Glück, das Großsample abzugreifen nach dem Podcast. Und das ist dann innerhalb von wenigen Kalenderwochen hat sich der brutal geleert und war sehr lecker.
Guter Stoff. Ja, es ist auf jeden Fall in der Richtung so ein bisschen geblieben.
Den gibt es nicht mehr, ne? Den
Masala, ne?
Den habe ich nicht mehr gesehen.
Nee, der Masala ist jetzt durch. Ja. Wir haben einen neuen Curious Choice quasi. Wir haben eine Special Edition gemacht, den wir eigentlich ausschließlich auf Messen, auf Whisky-Messen dieses Jahr spielen. Mhm. Weil dieses Jahr ist auch das erste Mal, dass wir überhaupt mal mit einer Range am Start sind im Whisky-Bereich. Ne? Vorher mit einem Curious Malt brauche ich nicht auf eine Whisky-Messe gehen. So. Und was habt ihr? Eine Flasche. Ja, klar. Ja. Großartig. Und mit irgendeiner Sonderabfüllung ist ja auch nicht so unser Ding. Und jetzt haben wir das erste Mal so wirklich eine breite Range, dass wir sagen, wir haben den Malt am Start, wir haben den Woodsmoke, über den werden wir nachher auf jeden Fall ein bisschen was quatschen. Wir haben jetzt noch den PX-Cask, das ist dieser neue Curious Choice. Mhm. Curious Choice ist ja immer, was wir im Team aussuchen. Ja. Wir kriegen dann alle Samples geschickt, meistens so 7 bis 9. Und dann haben wir alle zusammen ein Tasting und voten dann, was die neue Special-Abfüllung sozusagen für uns wird.
Ja. Ja.
Und das ist der PX dieses Jahr geworden, den wir wirklich für die Messen haben. Und den gibt es bei uns im Webshop und bei den Messen quasi sozusagen. Und das ist auch ein gesmokter, also wie dein Drink heute werden wir rauchig bleiben. Und ja, das ist so ein, also die Rauchecke ist viel passiert. Wir arbeiten an einem Peated,
okay.
Wo wir mit Süßwassertorf arbeiten, mit finnischem Süßwassertorf.
Mhm.
Also auch nochmal ein schöner, interessanter finnischer
Twist.
Ihr guckt schon beide so.
Ah, Süßwasser, Salzwassertorf, da wusste ich gar nicht, dass es so da Unterschiede gibt, ehrlicherweise.
Ja, tatsächlich. Also kannst du dir vorstellen, alles was so Küstentorf ist, also Salzwassertorf ist, das ist eigentlich relativ klar, kann man sich das auch vorstellen. Salzig, ledrig, ne, Jod. So, genau, Jod, so diese schwere, ne, Nordseebrise einmal im Gesicht. Und bei Süßwassertorf, also Inlandtorf, Torf, der im Land gestochen wird, hast du halt diese ganzen waldigen Noten eher mit dabei. Ja. Ne? Also alles, was da an Bäumen, an Nadelbäumen und so weiter um die Seen, Moos, Sumpfgebiete drumherum ist, wo der Torf halt entsteht, hast du halt eher diese Einflüsse, so frischer, grasiger, waldiger. Ne? Ist einiges, ja, also wirklich anders interessant. Ja.
Ja. Man kennt das
wie geil, der Max hier Seen, Moos, Sumpfgebiete ausspricht, da kriege ich gleich Bock, was zu trinken.
ist das dein Trigger?
Irgendwie schon.
Weiß Moos und Seen, mach nie einen Waldspaziergang. Ey.
Aber man kennt das aus Schottland, man sagt ja auch irgendwie, man hat diesen typischen Islay-Rauch und dann hast du ja aber auch den Highland-Peat, der okay. ja auch anders ist. Ja. Und je nachdem, was im Endeffekt an Pflanzen, weil die Fauna, Flora ja auch anders ist, dort schmeckt natürlich auch der Torf dann im Endeffekt anders.
Aber ich habe noch nie bei der Unterscheidung zwischen Islay-Torf und Highland-Torf noch nie gehört, Salzwassertorf, Süßwassertorf. Deswegen war ich gerade, habe ich gerade nochmal nachgefragt.
Ja, okay.
Das war mir so noch gar nicht,
sonst nicht
als Distinction bekannt.
Touché. Meine Güte. Und mir ist gerade noch eingefallen, beim letzten Mal, als du da warst, war es so, glaube ich, da war der Woodsmoke, kam gerade auf den Markt irgendwie und den gab es aber noch nicht.
Das der ist der 21er Pre-Release, den wir heute dabei haben.
Ja.
Das besagt, dass der da wahrscheinlich noch nicht raus war. Weil ich glaube auch, oder wage mich zu erinnern, ist ja auch viel verschwommen in der ganzen Zeit, aber dass ich den, glaube ich, auch erst so Richtung Januar, also erst im neuen Jahr dann quasi auch richtig am Start hatte.
Ja, kann sein.
Genau.
Du hast davon erzählt, ich erinnere mich auf jeden
ja.
Fall.
Dass der da ja, das mache ich immer gerne, ich trigger immer sehr gerne an. Ich muss es ja die ersten 5 Jahre machen. Ne? Bald haben wir Whisky, bald haben wir mehr als 3 Flaschen. Das ist ja.
Aber wie läuft das denn jetzt, wenn du jetzt, du hast gesagt, ihr wart vorher nie auf Messen, wie ist das Messe-Live? Macht das Spaß?
Ja, voll geil. Also wir waren jetzt auf der Village in Nürnberg, wir waren auf der Kempener Whisky Messe, ich war auf der Whisky Show Vienna in der Otterkringer Brauerei in Wien gewesen.
Geil.
Ich habe jetzt ein paar Messen gehabt. Man merkt, dass dieses Nordische, also bei der Kempener Whisky Messe oder Whisky Konferenz heißt das, war auch das harte Thema, auch würde ich Nordic und die ganzen skandinavischen Länder und so. Also dieses ist wirklich, wirklich im Kommen. Und was ich richtig schön finde, ist, dass wir wirklich die klassischen Hardcore-Whisky-Geeks, Nerds, Hardliner gecasht kriegen. Wir kriegen die gepackt.
Ja.
Nicht alle, aber den Großteil und kriegen die rübergezogen, dass die mal aus der ganzen Bubble rauskommen und sich mal so ein bisschen weiterentwickeln, offener sind für neue Dinge.
Ja, das passiert gerade sowieso zu dem großen Teil, wenn wir an Thü denken, Magmyra, Schweden, Dänemark, Finnland, selbst hier Floki aus Island.
Ja.
Solche Sachen. Die Leute sind schon, glaube ich, insgesamt ein bisschen offener geworden. Und auch wenn
total.
Du jetzt gerade die Whisky-Konferenz ansprichst, die tun ja relativ viel dafür mit ihren D-Battles, wo sie dann die Länder gegeneinander antreten lassen und so, was ja ziemlich cool ist. Und die Leute haben ja wirklich Bock drauf, tatsächlich.
Genau. Genau, und ich war aber auch in einem Tasting gewesen, hab da auch Kyrill vorgestellt, vor mir war Teren Pelli gewesen.
Mhm. Auch Finnisch, ne?
Genau, auch Finnisch, die erste quasi älteste Destille, Whisky-Destille in Finnland. McMurray war auch mit am Start. Dann noch zwei ganz unbekannte, einmal eine ganz kleine Destille aus, das war Schweden, und dann kam noch eine aus Dänemark und aus Norwegen war auch noch eine dabei. Ey, das war wirklich, war auch krass überrascht, was da für Granaten schlummern.
Ja.
Und also die ganze Crowd war überrascht, das war super cool, einfach zu sehen, wie überrascht und wie offen die Leute auch sind. Weil es halt auch einfach abgefreakte Sachen sind immer, ne? Also unsere sehr gute Freunde von uns und bocken ja auch ohne Ende. Also da ist so dieses komplett irre, so ein bisschen die Punks im Whisky-Game, einfach so einmal gegen so die Normen zu sein und mal so ein bisschen auszuprobieren und auch.
Aber trotzdem Diageo im Rücken zu haben.
Das sind die Edelpunks.
Ja, genau, auf jeden Fall. Ja, aber das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Auch das ist natürlich ja auch eine harte Zeit gewesen für alle, und viele sind unter den Hammer gegangen.
Ja.
Viele sind unter den Hammer gegangen. Und das ist, muss man einfach so sagen, das ist halt. Ist eine harte Nummer. Ich will in der Haut nicht stecken. Ich denke, jeder hat irgendwie das Ziel oder den Fokus, independent zu sein und versucht, sich alleine durchzuschieben. Aber wenn du da eine Crew hast, eine Distille hast und da ein riesen Setup einfach und ein riesen Ding hinten dran hast, einen riesen Rattenschwanz, und dann wird es richtig knapp und dann kommt einer und legt den richtigen Umschlag hin.
Das ist eben der Punkt, ne?
Aber ey, das muss ja nicht.
Du brauchst da irgendwen, der das Zeug vertreibt. Also, dass du eine tolle Destille hast mit deinen 20, 25 Leuten, genau. Meinetwegen, wenn du viel hast vor Ort,
ja.
Das ist das eine. Aber du brauchst da irgendwer, der das Zeug A, publik macht, B, dann vertreibt, durch die Distribution, die ganzen Länder, diesen ganzen Kladderadatsch. Das kann keine kleine 20-Mann-Bude.
Es ist utopisch, kannst du vergessen. Also die ganzen Strukturen, es ist, wir werden auch oft natürlich in Deutschland belächelt, wenn man von anderen Ländern auf uns schaut, weil wenn du dir das anguckst, jede Bar hat fast ihren eigenen Händler. Ja?
Ja.
Jede Bar. Dann musst du erstmal, ne, das ist, woanders gibt es drei oder zwei Spirituosenhändler, die beliefern die komplette Gastro und fertig. Und hier ist es halt so ein krasses Konstrukt.
German Mittelstand.
Ja. Dahinter zu kommen, wer wen wann wie beliefert, wo kommst du rein, wer beliefert wen, wo kriegst du was, der will dich, der nicht, die ja, das machst du nicht mit zwei Personen.
Ja.
Nicht in diesem Land, nicht bei der Größe, nicht bei dieser Dichte an Bars, an Gastronomieobjekten, Hotels. Das ist ein Netzwerk, das ist gigantisch und das kann man alleine nicht schaffen.
Das glaube ich. Und es ist ja auch nichts Negatives daran jetzt. Also dieses Stowning-Ding zum Beispiel. Wie geil ist es eigentlich, wenn du stellst es auf die Beine, dann kommt irgendwann so ein großer Konzern und sagt so, okay, ihr könnt von mir aus machen, was ihr wollt weiterhin, aber wir glauben an euch, wir würden hier gerne ein bisschen was investieren und vielleicht könnt ihr noch mehr machen, was ihr wollt. Kann ja auch eine Chance sein einfach so. Und die konnten dann dadurch ja auch investieren, größer werden und so weiter. Muss ja nicht unbedingt so negativ behaftet absolut sein. Ja.
Ich ziehe da immer so ein bisschen die Parallelen, die hatten wir auch damals schon zur Musik, und denke mir so, du bist so eine kleine Independent-Band, du machst geilen Scheiß, die Leute lieben es, die finden das cool, so, und dann kommt ein Label, und wenn das Label dir nicht sagt, so, du machst jetzt die nächsten drei Alben Liebessongs, sondern du bleibst dir treu, du machst weiter dein Indie-Shit, du bleibst weiter Independent, du machst dein Ding, aber wir geben dir geile Instrumente, größere Bühnen, wir geben dir die Möglichkeit, mehr Leute zu erreichen mit dem Nische, was du da machst, mit deinem Nischenprodukt, dann kann das funktionieren. Auf jeden Fall. Es ist wie mit allem so, wenn es halt Kommerz ist, ist es dann halt Kommerz und dann musst du halt auch damit leben, ne? Das ist dann halt so.
Ja, manche schaffen ja trotzdem den Spagat irgendwie so, die jetzt nicht voll so komplett raustreten aus diesen, oder super, super bekannt werden und dann mega verknappt werden wieder und die Preise steigen und so weiter. Irgendwie ist es dann schon Spagat, aber auf der anderen Seite, wenn man sich so jetzt die Marken anschaut, vieles läuft ja noch unterm Radar und das ist, glaube ich, noch so ein bisschen am Anfang, obwohl wir schon sehr weit fortgeschritten sind, gerade in der Whisky-Szene. Es passiert ja gerade wahnsinnig viel, ist viel im Umbruch. Du hast vorhin schon gesagt, viele haben es irgendwie nicht geschafft, weiter eigenständig zu sein oder auf eigenen Füßen zu stehen, wurden übernommen oder. Da ist gerade ein totaler Umbruch drin, glaube ich.
Ja.
Und ich glaube, wir haben einen Großteil ist noch nicht gecrackt mit diesen ganzen neuen Expressions so. Ne? Ich glaube, wir haben noch in Deutschland, was Whisky betrifft, so, das ist so wie ein Eisberg. Ne? Oben,
voll.
Du siehst oben die Spitze, da tummelt sich so Kyrö und andere. Und dann hast du unten sozusagen den nicht sichtbaren, und das ist sozusagen die Scotch-Industrie, ne? Oder also die Menschen in diesem Land, die so auf Whisky-Messen gehen und so, ne?
Ja.
Also mein Erleben ist, 90% sind doch relativ eingefahren.
Ja.
Je älter, desto eingefahren, das meine ich gar nicht böse gegen das Alter, aber es ist tatsächlich so, ne? Nee, ich trinke nur Scotch und ich trinke nur Isla und weiß der Geier was, ne? Also haben relativ einen engen Korridor in ihrem Erlebnisleben. Und kennen aber dafür die 58. Lacroix-Abfüllung und sowas, ne? Und sind da halt auf dem Pfad. Aber gerade bei den jungen Leuten, ne? Also bei dem, was nachkommt, und das meine ich damit, so, das wird gecrackt gerade, ne?
Ja,
weil,
voll.
Weil immer mehr Leute haben auch Interesse an Barkultur, haben nicht
das
nur Interesse
Punkt,
an Whisky,
genau.
Sondern haben auch Interesse irgendwie an Gin, an Rum, an Tequila, an was auch immer, ne? Wollen Craftbier trinken oder einen guten Wein. Also die sind nicht so monodirektional aufgestellt, sondern haben irgendwie ein breiteres Herangehensweise und dann auch innerhalb einer Idee, also meinetwegen beim Whisky, sind die dann, ey, warum nicht mal einen Schweden, warum nicht mal einen Finn, warum nicht mal einen Italiener probieren oder was auch immer, was es da gibt, ne? Und ja, wie gesagt, ich glaube, das ist mit dem Alter, mit dem Jüngerwerden des Publikums oder mit dem Nachrücken ist das richtige Wort, glaube ich, wird das entspannter.
Wollt ihr noch was zu trinken bestellen? Ihr zwei
Pilz, genau. Ja, ich würde gerne noch so ein Pilz, genau.
Das klingt doch was verzeichnet.
Also ich bin auch eigentlich heiß auf den Cocktail, aber ich kann jetzt, wenn wir jetzt gleich noch was verkosten,
ja.
Wo wir übrigens gerade bei dem Stichwort sind, sollten wir uns vielleicht mal überlegen, ob wir vielleicht noch mal was ins Glas lassen.
Damit es nochmal kurz.
Ja, dann würde ich Bier dazu trinken und noch keinen
Komplementär-Cocktail,
so wie der Tim, der hier Cocktail, Whisky, der sich einen am anderen.
Einer muss die Rockstar-Schiene durchziehen, das ja, ist halt so.
Ich fange jetzt auch gleich an zu rauchen, von daher.
Sehr gut. Ich wollte mal noch mal ganz kurz einlenken, weil das auch die letzten Messen einfach auch gezeigt haben, um da nochmal kurz querzuschlagen. Diese Generationen, die dann auch da sind, ne? Dann hast du tatsächlich irgendwie den Großvater, ich hatte ganz viele Junge, ich sag mal zwischen 20 und 30, die mit ihrem Dad oder mit einem Kumpel, der was älter war, da war, also immer so quasi eine Generation drüber.
Ja.
Und dann so, ey, komm mal mit, ich war bei den Finnen, komm mal mit drüber, die dann wirklich mitkommen und Leute mitnehmen, um denen diese Engstirnigkeit auszutreiben und den Horizont von denen zu erweitern. Und es ist so geil zu sehen, wenn du dann da stehst und dann kommt einer und hängt eine Stunde bei dir ab, lässt sich alles bis auf das kleinste Detail erklären und taucht dann irgendwie 2 Stunden später auf mit einer Crowd von 4-5 Mann und sagt, und der, und jetzt probier mal hier und den nochmal und das. Vielen herzlichen Dank. Und das ist total cool. Das heißt, du sehst quasi im Endeffekt einfach nur und die kommen dann und bewässern das Ganze und befeuern diese ganze Geschichte halt mit, was super cool ist. Also das ist
ja, aber was dazu auch beiträgt so ein bisschen, finde ich, ist, was wir ja auch merken, ist, das Scotch-Game ist durchgespielt. Ne? Es haben halt Haufen Leute, sind irgendwie inzwischen da drin, kennen sich damit aus. Du kriegst inzwischen, wenn du zu Amazon guckst, kriegst du auf jeden Fall alles zu, keine Ahnung, abgefahrenen Sale-Preisen, zumindest die ganzen Standards und so weiter. Und alle haben irgendwie einen relativ guten Scotch zu Hause stehen, oder viele auf jeden Fall, und die Leute kennen das ja schon. Und trotzdem wird ja das Interesse geweckt. Das ist so eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung, das habe ich letztens schon mal irgendwann gesagt, dass du weggehst von 99-Cent-Partys oder All-You-Can-Drink-Partys, wo du 25 Euro bezahlst und dich einen Abend wegschießt und dann stramm bist wie eine Strandhaubitze.
Ja.
Also sagen wir nichts gegen die damaligen 1-D-Mark-Partys meiner Jugend.
Ja, ja, genau. Aber
Alter, Schutz, ein Euro, Bier, eine Mark.
Aber es ist nun mal halt gerade eine Entwicklung, ja, lieber weniger, dafür besser. Und wenn du dann noch eine geile Story to tell hast und ein interessantes und vor allen Dingen ein gutes Produkt, dann ist das ja eigentlich eine low-hanging fruit.
Der Max hat gerade an meine romantischen Vaterfreuden appelliert, weil ich mir das natürlich auch vorstelle, mein Sohn ist jetzt 13, das sind nicht mehr so viele Jahre, bis ich mir den mal unter den Arm klemmen kann und mit dem mal auf eine Whisky-Messe gehen kann oder mal eine gute Bar gehen kann oder sowas. Ne?
Exakt.
Und also das
deswegen
ist
hast du Kinder.
Nee, aber, nein, aber das, weißt du, das ist wieder hier.
Zieht sich seine Saufbuddies ran.
Der Max, der drückt so heute so die Punkte bei mir, die so funktionieren, ne? Die mich dann sofort in so eine Gedankenwelt reinziehen, wo ich mir sage, okay, stimmt eigentlich.
Okay.
Habe ich länger nicht dran gedacht. Der ist jetzt 13, ne? Das sind nicht mehr so viele Jahre.
Das geht schnell.
Und das geht rasend schnell. Also ich weiß dann noch, wie der junge Mann noch Windeln hatte. Ne? Das fühlt sich jetzt auch nicht so lange her an.
Ja.
Und von daher wird das schnell gehen. Und dann freue ich mich natürlich mit Papa und Sohn. Und dann wird der wahrscheinlich sagen, oh, wie peinlich oder so. Wer weiß, vielleicht hat er gar keinen Bock auf das Thema. Aber wir schauen mal. Ich gehe jetzt erstmal optimistisch ran und nehme dieses Bild, was du geschildert hast, mal mit.
Also der Optimalfall, den muss ich kurz beschreiben. Das ist mein Onkel und mein Cousin. Die machen das richtig geil seit, keine Ahnung, dem, der einen Pub betreten darf. Also mein Cousin. Geht mein Onkel mit ihm jeden Mittwoch irgendwo erst einen Döner essen und dann gehen die in einen Pub. Da gab es vorher immer, als er noch nicht 18 war, gab es für den Papa ein Guinness und für den Sohn gab es eine Cola. Ja, jetzt ist er volljährig und jetzt gibt es halt für beide ein Guinness und für beide ein Whisky. Und die haben das zu so einer krassen Tradition gemacht. Die treffen sich, auch wenn der irgendwo anders ist, manchmal fällt es halt aus und so weiter, aber die treffen sich eigentlich jeden Mittwoch, gehen in einen Pub, ein bestimmtes immer, und das ist so eine Tradition geworden, was ich irgendwie total cool finde, weil es halt nicht darum geht, sich irgendwie wegzuklingeln, sondern irgendwie eine Quality Time miteinander zu verbringen. Und das ist ja auch schon wieder so ein Umdenken. Ja, und es ist auch schön, sowas dann auch weiterzugeben.
Na klar.
Das Schönste daran finde ich eigentlich, dass es ein Mittwoch ist.
Warum?
Finde ich total geil. Einfach so werktags, weißt du, wenn du einfach sagst so, ja, wir klüngeln uns halt Mittwoch mal ein in die Birne.
Ja, aber die klüngeln sich ja keinen in die Birne.
Aber am Wochenende hat der Sohnemann noch keine Zeit.
Ja, natürlich.
Da ist der irgendwo mit seinen Freunden weg,
natürlich,
weißt du.
Natürlich, aber du weißt doch, wie es ist.
Es geht nur der Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag.
Du weißt doch, wie es ist.
Donnerstag geht schon nicht mehr, da ist schon, geht nur Dienstag oder Mittwoch.
Finde ich super cool, ja, sehr romantische Vorstellung auf jeden Fall. Da,
ja, also mich,
das,
also,
das, denke jetzt so, das zu machen.
Könnte schon was Interessantes sein. Ich will meine Tochter da gar nicht ausnehmen, aber die ist halt 10. Da sind noch ein paar mehr Jahre zu gehen, weil ich glaube auch, das Thema Frauen und Whisky ist auch eins, wo wir,
oh ja,
oder Frauen und Spirituosen, wo wir auch noch eine Nuss zu knacken haben. Es gibt halt natürlich auch immer wieder Frauen, die sich dafür interessieren, begeistern. Aber ich glaube, das ist auch das, was mich so ein bisschen nervt. Du bist halt in der Regel ja irgendwie in so einer Whisky-Community drin und 95% sind Männer.
Ja.
Ich arbeite in der IT, da ist das genauso. Ne? Also da bist du mit 15 Leuten unterwegs, ist eine Frau dabei. Nervt eigentlich. Ne? Und das finde ich ein bisschen schade und da müsste man eigentlich noch ein bisschen was tun. Aber
da wird ja schon was getan. Wenn ich jetzt schaue, ich gehe mal wieder zurück auf Diageo, die einfach Roe & Co., die Brennerei in Dublin eröffnet haben und die hatten ganz klar die Zielgruppe, wirklich Whisky interessant zu machen, eben auch für Frauen zum Beispiel. Und,
Whisky interessant zu machen, auch für Frauen.
Ja, erwischt. Weil, gar nicht erwischt, weil es ja bis dahin immer so eine Männerdomäne war und wer wurde angesprochen, wer war in irgendwelchen Zeitschriften bei den bei der Werbung und so weiter zu sehen, es waren immer irgendwelche Oppis, die im Sessel saßen und sich irgendwie ein gutes Glas Scotch gegönnt haben.
Also je älter ich werde, desto besser finde ich dieses Bild.
Aber hatten wir nicht damals schon Mila Kunis mit Angels Share? War das nicht auch bei uns Thema gewesen? Ich glaube, wir hatten das auch dabei, als das mal kam. Die ganze
also wenn bei Kyrie die gemischte Sauna dann irgendwann im Video kommt, dann im Werbefilm.
Dann haben wir es geschafft. Bei uns sind ja auch wahnsinnig viele Frauen in der Distille und ich finde es auch total cool, weil ich meine, es sind 5 Gründer. Das heißt, es ist schon eine sehr maskuline Spitze, sage ich mal, einfach da. Und das wird immer aufgefangen, dass wir einen sehr hohen Frauenanteil haben und es ist total wichtig. Ich merke das, wir sind in Deutschland ein ganz kleines Team. Wir sind zwei Männer, eine Frau.
Ja.
Und sie bringt, also Leaf, unsere Brandmanagerin, sie bringt so oft einfach den Frauenblickwinkel mit rein, was so wichtig ist, weil das gar nicht bös von uns oder so oder irgendwie mutwillig, sondern das geht halt manchmal einfach dann unter und dann sagt sie so, nee, lass das mal bitte so und so machen, weil das ist viel zu maskulin. Und dann wirklich bedanke ich mich jedes Mal dafür, dass wir das echt so haben, weil sonst verschwimmt es einfach und das muss man halt einfach so sagen. Da ist man dann einfach in seiner Bubble drinne und ist da einfach so konditioniert auch, dass man das überhaupt nicht checkt in dem Moment. Da bin ich super dankbar für, dass das dann einfach auch passiert und es aufgelockert wird und gesagt wird so, ey, nee, genau deswegen machen wir das jetzt gerade nicht, sondern wir machen es anders, weil wir sprechen alle an und das wollen wir auch. Und ja, klar, ist natürlich immer super, super hilfreich. Und ich bin auch froh, dass das passiert, weil auf den Messen hast du genau das Gleiche. Es sind hauptsächlich Männer, es sind wenig Frauen. Da kommt auch immer so, hier, guck mal, Sherry Cask, hier was Süßes für dich. Wo ich immer sage so, ey, no way, ey, mach das mal nicht. Lass mal bitte alle probieren, weil vielleicht mag deine Frau auch lieber den Rauchigen und so. Und ich finde es total...
Knackigen Golila gleich, das was für die Mädels.
Bekomme ich ja, Mann, voll ätzend einfach.
Das bekomme ich oft in meinen Tastings mit, dass tatsächlich so ist, dass... Diese Stereotypen, die man irgendwie hat, null zutreffen. Ja? Also da kannst du einen Abend machen mit irgendwie 6 Whiskys, davon sind 5 nicht rauchig und die Frauen sitzen da, nett, und auf einmal kommt ein Rauchiger und dann zack, bumm. Also totaler Schwachsinn eigentlich, so da ranzugehen. Ja? Weil,
sind ja auch eher so die dicken, alten, weißen Männer wie ich, die gern die süßen Whiskys trinken.
Ja, es wurde auch so ein bisschen für seine Welt bestimmt, ne? So, das ist so meine Welt. Das ist so, ich habe da mein kleines Reich, das ist meine Welt, so, da lasse ich keinen anderen ran. Aber da hat sich ja zum Glück schon ein bisschen was gedreht, aber da muss ich noch viel mehr drehen.
Ja.
Und es muss, mein großer Wunsch ist, dass es irgendwann 50-50 wird, ne? Also mindestens. Das wär super, super schön. Das wünsche ich mir auch ganz fest. Also da muss was passieren. Da appelliere ich an alle.
An alle Mädels da draußen. Apropos drehen, welchen Korken drehen wir dann als erstes auf heute?
Olli ist schon nervös hier.
Ich bin heiß auf einen schönen Kyrie jetzt.
Ja, aber ist doch geil. Wir hatten beim letzten Mal alles komplett durchgekaut. Das heißt, wir können uns jetzt auf das Wesentliche konzentrieren.
Touché,
das ist doch
touché.
Super gut, ey.
Sehr gut. Ja, Max, erzähl mal, was hast du mitgebracht?
Also ich habe, wie gesagt, einmal den Woodsmoke natürlich mitgebracht, wo wir den Roggen über Erlenrauch räuchern. Was ich total interessant finde, weil mal... nicht getorft, nicht über Torfrauch, sondern über Erlenrauch, was ganz geil ist. Und zwar gibt es ein ganz altes Gebäude, Riihi nennt sich das, und da wird in Finnland traditionell drin geräuchert. Und das, was wir jetzt da haben, ist der Pre-Release. Da sind 50% Whole Grain geräuchert und die anderen 50% sind unser klassischer Malted Rye, wie ihr ihn kennt quasi.
Okay.
Und,
ganz kurze Frage, weil du sagst, es wird klassisch geräuchert. Ist das so Fischräuchern oder Fleischräuchern? Nee. Oder meinst du jetzt klassisch räuchern?
Klassisch räuchern mit ist eine alte Scheune, wirklich so ein Holzbarn einfach.
Ja.
Unten wird der Rauch erzeugt und oben wird der Roggen an der Ehre gelassen, gebündelt. 4 Tonnen aufrecht aufgestellt und so wurde früher traditionell geräuchert, einfach um einmal das Getreide zu trocknen in erster Linie und antibakteriell zu behandeln, natürlich durch den Rauch einfach Bakterien abzutöten, den steril zu machen. Und wenn Finn etwas noch mehr lieben als Roggen, ist es Rauch. Ja? Also das ist wirklich so der zweite Fetisch, den die ganz klassisch haben. Es gibt auch Rauchsaunen und so. Also Rauch ist wirklich...
Stimmt, war ich schon drin.
Ja, ist ein Riesenthema. Und das wurde sich natürlich dann, dem wurde sich angenommen und einfach gesagt so, ey cool, Rauch ist ein Thema, was wir da einspielen können.
Ja.
Und ihr kennt uns ja auch schon eine Weile, wir versuchen natürlich immer unseren finnischen Twist mit reinzubringen.
Ja.
Und da unsere eigene Signatur mit reinzubringen. Und es ist da wirklich ganz gut gelungen, muss
und
ich echt sagen.
Das muss ich sagen, das haben, glaube ich, ich kenne keine Brennerei, die aus den, ich verallgemeiner jetzt mal, aus den nordischen, skandinavischen Ländern kommt, die diese harte Schiene fahren. Whisky muss irgendwie einen schottisch klingenden Namen haben oder das halt so straightforward nach schottischem Vorbild zu machen. Die haben das alle gemeinsam, dass die sagen, okay, nein, wir sind hier, bei uns wächst zum Beispiel dieses Getreidegut, wir nutzen natürlich auch dieses Getreide, wie jetzt der Roggen. Ja? Und das Gleiche sieht man bei den Flaschen, da steht jetzt halt eben kein irgendwie schottisch klingender Name drauf, sondern eben Kyrö. Ja, und das finde ich total sympathisch und das ist halt auch so ein USP irgendwo, den die alle gemeinsam haben, um was das Ganze natürlich auch super interessant dann macht. Ja,
ja, definitiv. Ist auch das Schöne einfach da dabei zu bleiben. Kalle, unser Head-Distiller, der sagt das immer so süß, der sagt, ich hatte keinen Plan, wie man Whisky macht, also habe ich meinen eigenen gemacht.
Ja.
Und das ist auch super cool, also weil es nicht irgendwie copy-pasted ist. Ich meine, wir haben Single Malts aus Indien, die brettgeil sind. Wir haben überall japanische Single Malts etc. pp., die natürlich, wo auch die Einflüsse von den Temperaturen dort, dem Klima und so weiter, die sind ja trotzdem da. Aber so die DNA ist dieselbe. Und deswegen finde ich es auch super spannend und bin auch da sehr happy, dass wir diese Linie einfach straight durchziehen. Wir sind eine 100% Rye-Distille, wir bleiben eine und das ist einfach das Ding und es ziehen wir hart durch. Ja.
Wächst in Finnland auch anderes Getreide?
Naja, durch die Bedingungen, ja, aber durch die Bedingungen, die es da gibt, ist natürlich Roggen das Einzige, was über die Jahre leicht zu kultivieren war. Also Roggen wurde vor 2000 Jahren kultiviert. Roggen ist ja das Korn überhaupt der Erde. Also ich bin da, wenn ihr über Roggen was wissen wollt, können wir auch mal offline sprechen. Bin da mittlerweile
Master of Rye.
Habe ich da richtig viel reingelesen. Und es ist wahnsinnig spannend, weil es wurde früher ganz viel Weizen gesät und Roggen geerntet. Ja. Einfach aus dem Grund, weil Weizen nicht überleben konnte. Mhm. Und die Bedingungen, die du da hast, ganz viel Sonne, ganz wenig Sonne, Wärme, krasse Kälte. Da hat Roggen einfach überlebt, ne? Und Roggen hat halt wahnsinnig viel Stärke, ist sehr nahrhaft und das hat einfach den Finnen auch geholfen zu überleben. Ja? Also das ist ein krasses Getreide, was da einfach überlebt hat und wächst da halt ohne Ende, weil ja die Bedingungen halt so hart sind, dass da kaum was anderes überlebt.
Mhm. Dieses Rye-Thema, glaubst du, es hat euch auch geholfen, dass sozusagen aus der amerikanischen Whisky-Industrie dieses Rye-Thema wieder so ein Uprising-Step hingelegt hat? Weil das war ja auch eigentlich verschrien und alte Leute drank und so.
Ja.
Und dann kam das, glaube ich, so vor 10, 15 Jahren, ist so das Rye-Ding so hochgegangen. Hat das euch so ein bisschen mitgeschleppt auch? Oder war das was, wo du sagst, in den Bars wurde wieder mehr Rye getrunken? Manhattan und so, ne? Und dann auf einmal gab es dann eine andere Expression, die auch anders geschmeckt hat als ein amerikanischer Rye, aber auch ein Rye war und dann konnten die Barkeeper wieder was mitmachen und so.
Es hat uns ultra viel geholfen. Okay. Natürlich, also klar, ist natürlich perfekt, wenn du ein Produkt machst, was aktuell irgendwie gar nicht so wirklich Interesse hat und unterm Radar läuft und dann wird das Ganze modern und kommt wieder hoch. Ist natürlich eine super Hilfe für uns. Du hattest vorhin das Thema auch angesprochen und gesagt, so die Schottischen, so das Game ist durchgespielt, so jeder kennt fast alles und weil wir auch gerade Bier trinken, schlage ich da immer gerne die Brücke zu dem Bierthema, weil ich meine, du kannst dir 700 Pils nehmen und irgendwann hast du es auch durch und als die ganze Craft-Bier-Geschichte angefangen hat, hat der Standarddeutsche gesagt, so, nee, ich trinke meinen Pils, ich will das gar nicht. Und dann hat er mal irgendwie ein geiles Indian Pale Ale oder irgendwie mal ein Session IPA oder so getrunken und hat sich gedacht, boah, geil, das kann Bier. Ist ja interessant, was es so gibt. Und dann haben ja auch die großen Buden angefangen, die Labels craftiger zu machen, den Geschmack craftiger zu machen. Und im Endeffekt, wenn wir uns jetzt angucken, Johnny Walker hat einen Rye, Jim Beam hat einen Rye, ja. Jack Daniels hat einen Rye. Die ganzen Großen haben... die haben 500 Leute mehr wie wir pro Land und wenn die den Trend einfach wittern und auch sehen, dass Roggen im Kommen ist und bringen Roggen raus, natürlich kann uns das nur helfen. Mhm. Klar, das belebt die Kategorie, das belebt es, dass das Thema Roggen interessant wird und auch die Menschen einfach checken, so okay, cool, Roggen ist wieder ein Ding, was gibt's denn da so? Und dann trinkst du die Großen und dann guckst du auch mal links und rechts und es hilft uns auf jeden Fall. Und da haben wir einfach das große Glück auch, dass wir schon vor, was haben wir jetzt, vor 9 Jahren angefangen haben mit dem Rye, ne? Das hilft uns einfach ungemein, dass wir da mit die Ersten am Start waren. Klar, du bist erstmal allein im Dunkeln, in einem Universum voll Single Malts, American Rye und so und dann denken alle, also, was wollen die denn, wer sind die denn? Und dann kommt die Kategorie nach oben, das hat uns natürlich einen super Boost gegeben und hilft auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, wir hatten es beim letzten Mal auch schon kurz, wenn auch so Shops irgendwie aufmerksam werden, wie The Whiskey Exchange oder dann Special Editions rausbringt von euch, gemeinsam mit anderen Rye-Produzenten aus Europa, ich glaube, Stork war auch dabei und ich weiß nicht, ob auch Tü dabei war, habe ich gerade gar nicht auf dem Schirm, aber eben halt auch die wirklich großen Player, die sonst wirklich Scotch auf dem Schirm haben, dann da auf den Zug im Endeffekt mit aufspringen. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Aber auf der anderen Seite hat euch, glaube ich, auch gut getan, dass Rye natürlich auch in der Barkultur sehr verbreitet ist und viele Originalrezepte halt einfach auf Rye basieren. Ne, weil das halt das Ding war, was zumindest, wenn man die American Bar anguckt, der Whisky, der Go-To-Whisky oftmals auch war, ne, weil eben wirklich ausdrucksstark und eigen und wirklich sich auch durchsetzen kann.
Ja, absolut. Genau, dass die Barszene wieder klassischer geworden ist, wieder mehr auf die Classics gegangen ist, die moderne Twists gemacht haben vor 10, 12 Jahren. Auf jeden Fall. Da waren wir natürlich noch zu jung und unbekannt, ne?
Ja.
Und wir hatten da noch nichts Vorzeigbares, bis auf unseren New Make, der damals noch Yuri hieß, quasi, wo man erahnen konnte, in welche Richtung
aber
wir gehen.
Ich erinnere mich an eine Situation hier in der Rohrschachbar. Ich saß irgendwie am Tresen und Maurice kam an. Hier war letztens irgendein Typ, der hat hier seine Whiskys vorgestellt und aus Finnland. Und hier, probier das mal. Da hat er mir den Yuri hingestellt.
Ja.
Und ich habe gesagt, krass, es schmeckt so, als würdest du ein scheiß Sauerteigbrot beißen.
Ja.
Und das war wirklich so abgefahren. Und das ist ja ein eigenständiges Produkt, was trotzdem unfassbar gut ist. Und ich hoffe auch, dass das bleibt.
Ja.
Weil das ja wirklich so extrem lecker ist und einfach verdient hat, auch weiterhin abgefüllt zu werden, ja? Was echt wirklich Spaß macht. Und man kann auch nicht nur cocktailmäßig viel damit machen, das lohnt sich auch, das so zu trinken.
Ja, total. Also das hat halt brutale Noten einfach. Also das Ding einfach mal pur zu probieren, und meistens musst du ja in eine Destille fahren, um einen New Make Unaged Whisky zu probieren.
Ja.
Und ich finde es super, dass die Jungs da einfach Mut und Cojones bewiesen haben, um zu sagen, ey, das Zeug ist so geil, wir füllen das einfach ab, Mann. What the fuck? Lass uns einfach machen. Und im Endeffekt war es ja auch das Ding, die Benchmark, mit der wir erstmal rausgegangen sind. Mhm. Es gab ja nichts anderes. Es war ja der Prototyp, und jeder, der irgendwie eine Affinität hat oder ein gutes Produkt erkennen kann, ohne direkten Nerd, Geek, sonst was zu sein, der kann erfahren, okay, das ist ein sauber produziertes Ding, das hat ein Alleinstellungsmerkmal, das bringt brutale Noten mit, und ich habe den auch immer auf den Messen mit dabei, und auch wenn ich die Produkte vorstelle, weil es unser Ursprung ist und weil man da, finde ich, auch erkennt, was Roggen für ein Wahnsinnspotenzial hat, wie viel Fruchtnoten du da rauskriegst, was für abgefahrene Noten du aus einem Getreide bekommst, finde ich immer wieder Wahnsinn, also.
Es ist aber auch die Frage, was ihr daraus holt.
Ja.
Weil, und das ist mir gerade in den Sinn gekommen, meine Eltern, die wohnen im südwestlichen Niedersachsen, und da gibt es überall Kornbrennereien. In jeder Dorfkanne, würde ich sagen, gibt's da irgendwie ein Korn. Und bei meinen Eltern um die Ecke ist einer, Philipp Becker heißen die, und die haben den Wahlspruch für Bauern und Menschen, die gern Brot essen. Und bei dem Korn, das steht auf den Flaschen drauf. Und richtig ist, der Korn ist für Bauern, die kommen da in den Laden, in diese Brennerei, und knallen da so zwei Sechserkisten auf den Tresen und sagen zwei neue. Und nehmen dann wieder zwei Sechserkisten Korn wieder mit, Pfandflaschen, Korn in Pfandflaschen.
Nice.
Und
das ist cool.
Das ist cool.
Ja.
Aber der Korn schmeckt, es ist wirklich mies, ne? Also es ist so der fiese Korn, wie man den so kennt, wo man sagt, den muss man eigentlich auf minus 30 runterkühlen, damit man den irgendwie durch den Hals kriegt. Untrinkbar für mich jetzt.
Ja.
Ne? Aber es fällt mir nämlich gerade ein, für Menschen, die gern Brot essen, ist auf jeden Fall euer Produkt ein richtig gutes Produkt, weil ihr holt ja aus diesem Roggenkorn echt was raus. Das ist, wenn ich das vergleiche mit so einem deutschen miesen Korn, das sind ja Weltenunterschied. Das hat ja damit gar nichts zu tun. Sondern das ist ja eine total geschmacksintensive, also Korn ist ja eigentlich so ein bisschen so wie Wodka, so, ne? Idealerweise alles rausdestilliert, was an Geschmack da ist, hochdestilliert und dann bis 96% und dann mit Wasser wieder runter verdünnt. Und so, ne? Und das ist bei euch ja anders. Ihr habt ja extrem viel Flavors, extrem viel Geschmack, extrem viel Dichte, auch die Viskosität ist auch total ganz anders und so.
Ja.
Und deswegen, für Menschen, die gern Brot essen, das ist mir gerade so mein heimischer Slogan aus der Kornbrennerei eingefangen. Finde ich passt mit dem, weil du sagtest Roggenbrot.
Ja, das war wirklich
fand
so.
Fand ich sehr gut.
Und das ist immer noch.
Es ist ja ein destillierter Sauerteig im Endeffekt, ne?
Ja.
Also kannst du ja so sagen. Also wenn du dieses Porridge anguckst, was wir in die Brennblase hauen, weil es wird ja auch nicht gefiltert, Roggen hat ja keine Schale.
Ja.
Hast ja wirklich das ganze Porridge da drinne. Das ist so ein krasser Proteinbrei dann, wenn das, es geht. Tatsächlich wird das als Tierfutter einfach danach genutzt.
Ja.
Ist auch kein Alkohol mehr drin dann natürlich.
Und das ist schade für die Tiere. So.
Ich würde sagen, ansonsten jetzt auf jeden Fall Happy Chaos.
Richtig geil. Ja, die finnischen Kühe sind super happy, weil die knallen sich den New Make rein. Diese ganzen Noten, die du da einfach hast, wie schon gesagt, es wird das Maximum aus dem Korn rausgeholt. Also, und ich habe bei meinen Tastings auch immer kanadischen, amerikanischen Roggen aus Brandenburg und Roggen aus Finnland. Also ich habe immer 4-5 verschiedene Roggenkörner an sich mit.
Ja.
und lass die Leute einfach mal drauf rumkauen und das probieren.
Ja.
Und da merkt man wieder, wie wichtig auch die ganze, das ganze Klima und alles ist und die Temperaturen vor Ort und die Böden. Weil das Korn ist super klein in Finnland und ist extrem würzig. Vergleicht das immer so ein bisschen wie mit so einer kleinen Cherry-Tomate.
Ja.
Ne? Die ist wahnsinnig intensiv, sehr geschmacksintensiv und das hast du bei dem Korn auch. Also die ganze Power, die da drin ist, dadurch, dass es unter so extremen Bedingungen wächst, spiegelt sich natürlich dann auch in dem Endprodukt wieder.
Ja.
Und die Fruchtnoten, die kriegen wir durch unsere Fermentation. Wir haben eine sehr lange Fermentationszeit, dauert 6,5 Tage, 3 Tage.
Das freut den Tim.
Ja.
Naja, erst dann kommen ja tatsächlich die fruchtigen Ester raus.
Exakt, aber die Ester kriegen wir dadurch, dass Roggen enthält Milchsäurebakterien und die entstehen bei der Fermentation und die lassen wir nochmal 3 Tage arbeiten.
Ja.
Und dadurch kriegen wir dann beim Destillieren die Verbindung aus den Milchsäurebakterien, beim Destillieren mit Alkohol bringen uns die Esterstoffe.
Ja.
Und die bringen uns diese wunderschönen Fruchtnoten mit und das ist einfach Kalle zu verdanken, dass er da einfach so den Hut auf hat und da einfach helle ist. In dem Sinne, wie hole ich das Maximale aus dem finnischen Rye raus einfach.
Wie sagt man so schön, Fermentation is the place where the magic happens?
Exakt. Ist halt auch. Ist ja wirklich so.
Ne? Du kannst in die geilsten Fässer der Welt hauen.
Fermentation. Okay. Die Fermentation ist der Place.
Du kannst aus einem scheiß Whisky einen okayen Whisky machen, aber wenn das halt von vornherein nicht stimmt, kannst du halt keinen richtig geilen Whisky machen.
Absolut.
Ne?
Bin ich
komplett bei dir. Das ist ja dann wirklich so. Von daher, wusste ich auch bisher nicht. Sehr cool. 6,5 Tage hast du gesagt?
Ja, 6,5 Tage.
Und ich meine, in einer Zeit, wo Zeit auch Geld ist, ne, dann ist das natürlich auch schon cool.
Ja. Ja.
Wo die Schotten irgendwie 48 bis 72 Stunden fermentieren, ne?
Ja, also 72 Stunden ist eigentlich so der Standard bei Rice normalerweise.
Okay.
Ja.
Abgefahren.
Ja, das ist wirklich gut. Wollen wir den mal probieren?
Auf jeden.
Wie sieht's denn aus?
Olli ist schon ganz nervös.
Ja, aber ich merke schon.
Mein Leber zuckt.
Dann mach ich den mal auf hier.
Du weißt ja, das ist, glaube ich, lass doch lieber erstmal den, oder?
Ich würde es andersrum machen,
tatsächlich,
weil wir haben hier noch 47,2.
Ah, okay.
Wir haben New American Oak, Ex-Bourbon-Fässer und französische Weinfässer. Die werden von Hand ausgeschabt, getoastet und wieder befüllt.
Ja.
Und hier haben wir nochmal 3,5 Jahre PX Sherry Cask vor uns. Den Curious Choice PX Cask mit 50,5.
Okay.
Und ich denke, wenn wir den zuerst probieren und dann auf die etwas smoother Variante gehen, ja, wird stimmt. Der untergehen.
Könnte der ein bisschen untergehen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Deswegen nochmal kurz. Nein.
Spannend. Ich finde halt auch, die Flaschenform ist halt auch tatsächlich geil. Ja, das ist so eine richtige, fast genau in der Hand. Hat trotzdem irgendwie oben dieses klassische, das so ein bisschen weit aufgehender Hals und dann wieder zusammen. Finde ich ausgezeichnet.
Auf jeden Fall.
Sehr cool. Du musst noch fahren heute?
Ja, ich werde mich noch nachher nach Dresden begeben.
Ja.
Und deswegen bleib ich heute beim Riechen.
Wie machst du das bei Tastings? Wenn du Tastings hast, trinkst du mit oder?
Nee. Also ich bin da wirklich sehr straight.
Ja.
Es gibt Tage.
Don't get Tage on your own supply.
Ja, so sieht's aus. Es gibt natürlich Tage, was weiß ich, ich habe ein Tasting in einem Hotel, ich penne da auch und habe dann irgendwie keinen großen Auftrag mehr oder so, dann verkoste ich auch mal 2, 3 mit. Aber ja. Ansonsten bin ich da sehr, sehr, sehr straight und habe ja auch sehr viele alkoholfreie Monate im Jahr tatsächlich.
Ja?
Ja, die ersten 3 Monate im Jahr immer zero.
Die ersten 3?
Ersten
habe ich eine Zeit lang auch gemacht, immer tatsächlich nicht die ersten 3, sondern immer einfach nur 1.1. bis Ostersonntag.
Ja.
Habe ich quasi immer alkoholfrei gemacht. Jetzt ein bisschen abgespeckt, weil wirklich am Anfang des Jahres viele, viele, viele Sachen sind, irgendwie auch Messen und so weiter, wo man schon mal irgendwie was probieren muss oder möchte, beziehungsweise in Vorbereitung der Messe für das Aussuchen und so. Aber ist wichtig, finde ich auch gut.
Ja, total. Also man braucht einen super gesunden Abstand einfach auch dazu.
Ja.
Finde ich super wichtig und ich will es ja auch noch ein paar Jahre machen einfach. Und da, also wenn du bei jedem Tasting mittrinkst, das ist definitiv die falsche Message. Und
ja.
Deswegen gebe ich auch keine Tastings.
Aber ich mache das auch so bei Tastings, dass ich inzwischen, also ich habe irgendwie mal eine Zeit lang, habe ich immer mal 1, 2 mitgetrunken, aber inzwischen ist es so, ich probiere irgendwie vorher den, ja, ich habe gerade reingerochen und dachte mir so, Alter, was ist das denn? Dass ich aber vorher zum Beispiel irgendwie so Welcome Drink irgendwie mittrinke und aber jetzt Whiskys auf dem Whisky-Tasting, ich rieche immer mal mit, wenn man so drüber spricht und so. Und dann aber, ich habe mir jetzt angewöhnt, einen Spucknapf mit hinzustellen.
Ja, voll. Absolut. Also mach ich genauso. Ja. Ich habe tatsächlich auch, wenn ich auf einer Messe bin und dann meist das die Zeit nicht, aber ab und zu hat man mal die Möglichkeit, auch mal rumzugehen und so, habe ich immer ein Glas dabei und spuck dann halt einfach auch. Und ich finde es krass, weil auch in der alkoholfreien Zeit, wenn du wirklich 3-4 Monate gar nichts trinkst, reicht das eigentlich. Wenn man nur mal den nur im Mund hat und den wieder ausspuckt, dann merkt man das trotzdem schon.
Ja.
Also da, ne, und ich, das ist das Wichtige, das auch mal wieder zu spüren. Und klar, körperlich da einfach auch eine Auszeit einfach zu haben. Also es ist nicht so, dass ich jeden Tag trinke. Wenn ich trinke, trinke ich einmal in der Woche was. Okay. Das ist so mein Maximum. Und ja, wie gesagt, betone es nochmal. Ich finde es wahnsinnig wichtig, einen gesunden Abstand dazu zu haben einfach. Und sich auch mal Auszeiten zu gönnen.
Ja, du hast ja gerade gesagt, du willst noch ein paar Jahre machen. Wäre ja sonst wirklich extrem schwierig. Ne? Von daher... aber zurück zu dem, was wir hier im Glas haben. Ja. Heute ist mal zumindest für mich hier keine alkoholfreie Zeit. Wow. Alter, was kommt da raus?
Heftig, oder? Ja.
Ich bin
gerade ein bisschen platt.
was habe ich letztens von Tuchel über die Bayern gehört, als sie noch gut waren? Ich bin schockverliebt. Nee, sehr geil.
Ey, das riecht halt einfach. Also, es riecht halt alt. Es riecht halt wirklich, als wäre, wie alt ist der wahrscheinlich irgendwie?
4,5 hat der.
Ja, so unter 5 hätte ich jetzt gesagt.
Ja.
Aber das riecht halt alt. Also es ist wirklich, es kommt dir so vor, als hätte der ein richtiges alter schottisch Eila mit ein bisschen was auf dem Buckel.
Also das, ja, der, also der hat diese Wucht von dem Destillat, der hat die Komplexität durch den Rauch und der hat noch diese Umgarnung von dem Fass und das ist so, das ist eine ganz tolle Komposition. Der wirkt so unheimlich dicht, fett, groß, schwer, voluminös.
Also, du kannst immer im Glas gucken, was der für Schlieren zieht, wie fett der ist einfach.
Aber trotzdem kommt, finde ich, auch die DNA super durch. Ne?
Ja.
Die ist nicht kaputt vom Fass oder nicht vom Rauch oder so, die ist da, voll da.
Das ist tatsächlich auch immer... so das Ding, was ich super finde, dass du schmeckst, dass es ein Kyrö ist, du riechst, dass es ein Kyrö ist.
Ja.
Also die DNA bleibt, wir bleiben uns da treu und es ist wirklich, der Hauptbestandteil ist einfach immer noch gegeben und dann haben wir so ein paar verschiedene Twists einfach mit drin. Das finde ich super schön, dass man da einfach immer noch schmeckt, wo kommt es her und was ist unser Hauptthema.
Und es kommt hier auch tatsächlich so durch, so unterschwellig, ne? Wie es auf einmal super kräutrig wird. Und du so eine, nicht Säure, aber du kannst schon, doch so ein bisschen, es kitzelt ein bisschen schon in der Nase. Ich habe noch nicht probiert.
Ja.
Und es geht halt in viele Richtungen gleichzeitig, jetzt durch den Rauch auch noch, ne?
Entwickelt sich auch noch total krass. Also, wenn wir den so 10, 15 Minuten mal im Glas haben, wenn wir es so lange aushalten, dann merkt man auch, wie der sich so ganz, ganz doll verändert. Und das finde ich gerade bei den Jungen auch ganz interessant, dass du die Entwicklung im Glas hast, aber wirklich über längeren Zeitraum den einfach empfinden kannst und auch erfahren kannst einfach, was da immer so noch dazukommt oder weggeht wieder. Ne? Dann hast du wieder ein bisschen mehr Toffee, dann kommt das Rauchige mehr durch, dann hast du das Sauerteigige wieder. Das finde ich ganz cool.
Ich finde, der Rauch offenbart sich für mich jetzt eher so in so einer dichten Komplexität, Würzigkeit. Das ist nicht so so ein Stinkerrauch, nicht
genau. Nee, hast du eine Nase fast gar nicht präsent. Ne?
Also genau.
Ja. Das passiert gleich erst, wenn wir trinken.
Ja, aber...
aber es ist auch sehr dezent eingearbeitet.
Es ist so gesetzt.
Wirklich smooth.
Und das meinte ich mit, es kommt mir so vor, als hätte der Alter, weil der Rauch halt nicht so vorsticht, sondern total eingearbeitet wirkt.
Ja. Seit 30 Jahren ist der abgebaut.
Ja, so ungefähr. Ne? Ja, sowas wie... Ja. So, hat schon ordentlich was auf dem Alter, der Rauch ist schon weg, genau.
Hat auch schöne Ledernoten und so. Das ist schon geil. Also, tolles Teil.
Ja.
Wieso habe ich den noch nicht im Schrank? Verstehe ich gar nicht.
Tja, Olli, das kannst nur du beantworten. Ich glaube, die Antwort ist, weil du nur noch Mezcal kaufst.
Mezcal gerade dein Thema?
Ja, Tequila und Mezcal ist so. Ich bin gerade so ein bisschen abgedriftet gerade.
Mezcal bin ich auch ganz doll zu Hause. Finde ich super geil.
Ja. Oh, jetzt habe ich hier das Tor zur Hölle aufgestoßen.
Machen wir mal offline.
Wollte ich gerade sagen, das springt heute in den Rahmen, aber nee, wir haben in der das ganze Thema Scotch und so, ich habe in der letzten Folge zum Tim schon gesagt, ich bin so ein bisschen Scotch-müde gerade. Ne? Obwohl man das in natürlich im Whisky-Podcast vielleicht immer nicht so sagen soll, aber es trifft es halt so. Ne? Ich bin so ein bisschen so, wieder der 38. McKellen und wieder hier und irgendwie wiederholen sich die Dinge.
Trotzdem hast du dir eingekauft.
Und da finde ich das jetzt total erfrischend. Ne? Ja. Das ist so, das ist für mich wieder ein Flavor, der ja, dieses doch für mich irgendwie mittlerweile ein bisschen Tunnelding so aufbricht. Ne? Total gut, freue ich mich total. Wollen wir mal probieren?
Wenn es sein muss.
Wie unangenehm.
Kippis. Das finde ich sehr ausgezeichnet.
Ist gut, das könnte fast deutsch sein, ne?
Tatsächlich, es bewegt mich da in der Grauzone, aber es kommt, glaube ich, tatsächlich von dem deutschen Kippis, also Kippis runter.
Mhm.
Ja. Es wurde mir noch nicht bestätigt, aber ich habe ein, zwei Finnen mit denen schon drüber gesprochen und die waren
niemand widerlegt.
Auch fest der Meinung, dass es daher kommt, also daher rührt, ja.
Vom deutschen Kipp,
wirklich? Ja, Kippis, ja.
Das ist ja geil. Sehr sympathisch.
Eine krasse Süße.
Mhm.
Aber jetzt nicht süß im Sinne von klebrig süß, sondern das ist so eine.
Die Roggensüße, genau. Wie wenn du ein Roggenbrot lange kaust.
Ja, ja.
Und die Süße und diese Würze dann rauskommen. Genau.
Ah, schön auf der Zunge. Würzig.
Also, aber auch
Toffee wie gesagt, das habe ich auch Toffee.
Also, das ist auch wieder so ein balanciertes Ding, ne? Das ist jetzt nicht zu süß, nicht zu würzig, nicht zu. Das ist
aber geile Bitternoten, Alter.
Genau, also das ist, boah, ich bin...
Es füllt den Mund halt komplett aus, das finde ich mal geil.
Ja,
du hast halt überall was, ne? Die komplette Palette ist bedient. Du hast, wie du schon sagst, du hast Kräuternoten, du hast Rauch, du hast Süße, du hast Schärfe, Würze.
Du hast wirklich eine, das ist, ich kann es gerade nicht definieren, es ist eine fruchtige Bitterkeit auf der Zunge. Also das, ob es irgendeine Schale ist, es wäre wie, ich würde am ehesten sagen, wie eine geröstete Orangenschale oder sowas. Also du hast diese Bitterkeit von einer Orange oder Grapefruit von mir aus auch, aber wirklich untersetzt mit dem Rauch, was ich bisher auf jeden Fall noch nicht hatte. Oh, Olli macht hier gerade einen Livestream. Nein. Für uns, wir sind kurz abgelenkt. Ausgezeichnet.
Na, wir gucken mal, ob das das wird. Ich glaube
ja
nicht.
Aber wir schmeißen dein Handy weg und nehmen meins dann.
Was sagt der Tim immer? Der Oliver, der kann irgendwie keine Fotos machen.
Oh, ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm.
Tim sagt immer, fotografier doch mal die Flasche oder mach mal da ein Foto. Und dann schicke ich ihm und sagt, ja, das können wir nicht posten. Sorry.
Ja. Also Leute, wenn ihr mal ein scheiß Foto wollt, schreibt Olli.
So ein Bad Taste Photographer.
Das ist immer, wenn ich einer frage, kannst du mal ein Foto von uns machen? Du machst das Bild und die gucken aufs Handy und denken sich so voll enttäuscht. So,
macht ein Selfie mein Gott. Von sich.
Ja, genau. Machen es dann lieber alleine. In einer schlechteren Qualität.
Ja, nein, passt schon. Ab und zu sind ja auch mal helle Momente dabei. Nein, ich bin
Glückstreffer.
Auf jeden Fall, für mich aber Nase auf jeden Fall stärker und nochmal ausdrucksstärker als auf der Zunge, aber trotzdem extrem lecker. Ich war gerade ja, wirklich...
Sehr schön, das freut mich.
Die Nase,
aber das finde ich ist auch gut. Ein generelles Whisky-Thema. Ne? Oft sind die Nasen... Da, über die Nase geht mehr Komplexität. Im Mund hast du halt den Punch so, ne?
Ja.
Da kriegst du, glaube ich, so gar nicht so viel Aromen transportiert. Da hast du halt dann die zwei, drei, vier Sachen. Auf der Nase geht irgendwie dann mehr.
Du brauchst beides, ne?
Du riechst ja auch irgendwie 12 Mal und schluckst nur oder hast ihn nur einmal im Mund und dann ist er weg, ne?
Also ich mache immer, also die Kombination aus beiden ist halt total wichtig, weil also sowohl Retro und auch Orthonasale muss ja beides zusammenkommen, sag ich mal. Ne? Wenn du dir die Nase zuhältst und was isst oder trinkst, das kommt ja gar nicht an.
Ja.
Das heißt, du brauchst ja wirklich die Kombination aus Nase und Mund. Und im Mund, ganz interessant, wenn du länger drin lässt, ist natürlich auch nochmal der Speichel, ne? Der dafür sorgt, dass er wirklich die Aromen aufbricht und so. Es ist ja super, super wichtig, dem Ganzen da Zeit zu geben. Und ja, bin ich bei dir. Ich rieche auch meistens erstmal 15 Stunden rum, bevor ich dann mal was trinke.
Ja, was ja aber auch absolut in Ordnung ist. Ich sage immer so, auch wenn ich irgendwie Tastings mache, auch der erste Schluck, eigentlich nicht auf den ersten Schluck hören. Wenn der erste Schluck dir sagt, oh, was ist das denn, hau weg, dann wirklich so ersten Schluck verwenden, um den Mundraum zu benetzen, wirklich, ja, um alles einmal einzukleiden mit dem Produkt. Runterschlucken, dann hast du auch schon das Retronasale, was dann kommt, dann wieder riechen, dann ist erstens die Nase viel stärker nochmal. Und dann beim zweiten Schluck hat sich deine Schleimhaut komplett dran gewöhnt und du schmeckst auch viel, viel besser und kannst dich viel besser drauf einlassen auf das Produkt.
Ne? Der Körper wehrt sich auch nicht mehr. Ne? Erstmal macht er die Zunge doch dicht, also die Paletten sind ja erstmal zu, ist auch erstmal, ne, eine Abwehrreaktion. Ja. Und dann beim zweiten Mal, genau wie du schon sagst, gehen ja dann auch die Geschmacksknospen vernünftig auf und dann, ja.
Der ist noch erhältlich im Handel, oder?
Auf jeden Fall. Der ist am Start. Der ist auf jeden Fall am Start. Den kriegt man.
Also, dicke Empfehlung.
Alter.
Wer einen sehr würzigen Kühlröhm mal haben möchte, wer die normale Expression schon kennt, die ist ja auch fantastisch. Die liebe ich total. Das hier ist auch ein Stunner.
Ja. Haltet mal jetzt das Glas nochmal an die Nase, jetzt wo ihr ein bisschen auch, wo die Fläche größer geworden ist im Glas, der ein bisschen Wärme bekommen
hat. Ja.
Komplett anders, ne?
Der wird vor allem frischer und jetzt kommt auch wirklich Wald rein. Was Ätherisches, also im Allgemeinen gesagt ätherisch, ich kann es auch selten irgendwie total runterbrechen, was das ist. Was aber in Verbindung wirklich mit dem Rauch, mit der Süße, schön, herrlich. Ich lasse den noch ein bisschen stehen hier, der darf noch ein bisschen hier im Glas eine Runde chillen. Aber Max, ich habe, ich weiß nicht, ob du es warst oder ob es Ike war, Ike Thormann, der uns das Buch Whiskey Inside empfohlen hat.
Ich glaube, ja, wahrscheinlich wir beide, weil ich glaube, sowohl er als auch ich haben da ein paar drin, ne?
Ich habe das Buch irgendwann mal bestellt und dachte mir so, hä, die kennst du doch. Oh Mensch. Wie kam es dazu?
Ja, also die beiden Herren, Victor und Tom, die das Buch geschrieben haben, wir kennen uns schon eine ganze Weile, waren im Gin Inside ja auch schon dabei. Wir machen einige Promos zusammen und so. Es läuft jetzt schon ein paar Jahre mit uns quasi und ja, die haben mich dann mal eines schönen Tages haben nämlich angefragt und haben gesagt, hast du nicht Bock, mal in dem Buch so das Thema aufzufassen, wie man eine finnische No-Name-Spirituose, Whisky, eine ganz andere Kategorie, also ein bisschen die Story mal erläutern, wie man da anfängt und fußfest so.
Ja.
Und es war ganz krass. Also ich habe, sind ja auch ein paar Seiten drin. Ich weiß nicht aus dem Kopf wie viel, aber ich glaube 4 oder 5 sind es, glaube ich. War auch relativ viel Text und ich habe das runtergeschrieben und war auch eigentlich ganz happy damit. Und habe es dann meiner Frau zum Lesen gegeben und die meinte so, hat es mir einfach hingehalten und gesagt so, nee, kannst du besser.
Kommasetzung, das mit Doppel-S. Ja,
und ich dachte so, ah, shit, da musst du nochmal ran. Aber das ist so generell bei mir so ein Ding, erstmal mache ich das, dann ist es gemacht. So, und
ja, ist ja so ein Rohfassung, ist ja normal.
Genau, und habe dann wirklich das meiste verworfen und bin aber auch, ich glaube, ja, ich kann sagen, ich bin auch ganz, ganz stolz darauf, muss ich sagen. Also das ist, War eine schöne Erfahrung, da mal mitzuwirken und das auch zu schreiben.
Und du bist jetzt Co-Autor.
Ja, tatsächlich. Und mein Gesicht ist in diesem Buch und auch der Text. Und
das ist echt ganz, ganz cool. Also wenn du Visitenkarten hast, ich würde jetzt draufschreiben, auch nicht nur Brand Ambassador.
Ich habe 5 Seiten in einem Whisky-Buch geschrieben.
Sondern Autor. Rapper, Brand Ambassador und Autor. Macht sich ausgezeichnet in der Vita.
Ja, hört sich richtig gut an fürs nächste Mal.
Nein, aber wir haben das Buch, glaube ich, schon mal besprochen bei uns. Whisky Inside, wunderbares Whisky-Buch.
Ja. Schön editiert auch und so. Macht schon
macht gutes ist Ding. Super wertig. Und ist auch wieder so ein Buch, wo man im Endeffekt blättern kann. Ike hat, glaube ich, einen Beitrag geschrieben darüber, wie man das perfekte Whisky-Tasting abhält. Du, wie man eine Marke bekannt macht. Und so sind so ein paar, ich glaube, Charles Schumann hat sogar einen Beitrag geschrieben, wo ich dachte, so Alter.
Ja.
Das ist ein sehr, sehr schönes Buch, was nicht nur, wie gesagt, einzelne Brennereien ansieht, das tut es auch, wo die Autoren einfach gesagt haben, ja, das lohnt sich vielleicht für uns und das sind auch Freunde, weil die ja auch sehr, sehr ein großes Netzwerk haben. Ja. Aber es stehen halt auch so Sachen drin wie geile Whisky-Cocktails, geile Gerichte mit Whisky und so weiter, ein paar nette Geschichten, was einfach Spaß macht, einfach mal reinzugucken. Und es gibt irgendwie 2 Editionen, hatte ich glaube ich damals schon gesagt, so die normale und dann so eine Sonderedition mit allem drum und dran.
Genau.
Fand ich super interessant und hab mir das einfach mal gegönnt irgendwann.
Ja, cooles Ding, kann ich auch nur empfehlen, ja.
Ja.
Und, macht Spaß zum Lesen.
Sehr, sehr schön. Jetzt wird's hier gerade ein bisschen laut, liebe Leute. Und
stört mich nicht.
Ich weiß gar nicht,
gerade ganz cool.
Ich hab Max gar nicht Bescheid gesagt. Apropos Musik.
Was denn?
Erinnerst du dich beim letzten Mal? Pop Smoke war, glaube ich, dabei.
Oh.
Und Lugardi und Nein.
Ja, Lugardi. Lugardi und Nein, das waren meine beiden Songs, ne? Da weiß ich noch, habe ich ganz oft das Wort progressiv benutzt, wo ich am Ende so dachte, ja, okay, wir haben es verstanden. Gut, das war aber auch schon, das waren die letzten 5 Minuten, ne? Da hatten wir auch schon fast 2,5 Stunden recorded, ne?
Auf jeden Fall.
Das ist zu entschuldigen.
Aber wir packen das heute nicht ans Ende. Ich würde mal sagen, wir packen es heute mal zwischen rein. Habt ihr Bock auf ein bisschen Mucke? Olli hat sich schon was überlegt. Hast du dir was überlegt?
Welchen Song ich reinhaue?
Ja.
Ja, ich würde auf jeden Fall, weil den pumpe ich gerade sehr, sehr viel, würde ich gerne Louvre 4-7 ein Lied reinpacken. Hinterm Block.
Wieder progressiv. Louvre 4-7, hinterm Block, ausgezeichnet. Olli hat, ich glaube, es wird heute Hip-Hop-lastig.
Heute wird eine Hip-Hop-lastige Folge, was die Musik betrifft.
Ja, da muss ich ausscheren, dann mache ich Techno.
Letzte Woche ist das neue Fat Tony Album rausgekommen und ich liebe Fat Tony. Bin ganz großer Fan.
Ja.
Und war auch schon auf vielen Konzerten und so weiter. Hab eigentlich alles von dem mir auch gekauft, was er so rausbringt und so. Und der erste Song von dem Album, Alle ziehen, so ein Drug-Track über, also man denkt so ein bisschen, ist so über, also positiv über Drogen ist, aber am Ende her dreht sich das so ein bisschen und es dann sortiert das irgendwie ein, ohne jetzt ganz kritisch zu werden. Aber geiler Hip-Hop-Pumper-Track so. Und der steigt mit so einer mega coolen Line ein. Es ist Donnerstag, ich bin auf Ketamin. und die zweite Zeile. Keine Ahnung, wie es geschah. Ich wohne jetzt in Berlin.
Sehr geil.
So, ist geil. Also, wie gesagt, keine Drogenverherrlichung, sondern eher eine kritische Würdigung von dem Thema. Aber Fat Tony ist, mag ich, lustiger Typ.
Ja.
Hat eine Platte übers Älterwerden gerade rausgebracht, was auch so, der ist 5, 6 Jahre jünger als ich, oder 7 oder 8 vielleicht, keine Ahnung. Aber so ein bisschen jünger, aber hat auch so ein bisschen so Themen, so die das Älterwerden betreffen. Das finde ich ganz interessant. So Retrospektiven in die 90er und sowas, wie das damals war und warum man sich auch ändern darf im Alter, warum das gut ist.
Aber es ist eh so Ding gerade, ne? Alle räumen gerade auf. Sido, Tretti, so man sieht ja, dass alle in dem Alter sind. Der eine hat einen krassen Breakup, der nächste arbeitet seine ganze Drogenvergangenheit auf. So. Ja. Aber es ist halt, man wird ja zusammen alt zum Glück. Und irgendwann werden so die Koryphäen von früher ja auch alt und sind dann alle irgendwann in der Situation, ne?
Man muss halt irgendwie den, also glaube ich auch als Rapper vor allen Dingen, irgendwann den Schritt schaffen von Sido als Beispiel, ne? Dass du hier irgendwie einen Arschfick-Song hattest früher und dass du aber irgendwann auch das, was du gerade erlebst und zuletzt erlebt hast, irgendwie verarbeitest und nicht halt immer hängen bleibst auf diesem Image irgendwo.
Mann, ja,
ne?
Auf jeden
und,
Fall.
Und das schaffen manche mehr gut, manche weniger gut. Aber jetzt Tretti, bestes Beispiel, ne? Großartiges Album.
Voll.
Ja, absolut. Unfassbar gut. Leider das letzte, was mit Kitschkrieg zusammen rauskam. Die sind halt unfassbar talentiert.
Macht
unfassbar viel Spaß, einfach auch den Beats zuzuhören.
Ja, das ist total. Aber auch viele Features, ne? Feature.
Ohne Ende.
Ja.
Ah, ist ja eh so ein Ding gerade.
Genau. Sollte ja auch quasi in dem Fall so sein. Aber trotzdem bin ich total happy, auch dass viel Freshes nachkommt. OG Kimo.
Alter,
was für ein Album. Mann beißt Hund, Alter. Bitte dich.
Junge, das war mein letztes Jahr.
Gucke.
Ja.
Also ihr könnt es natürlich nicht sehen, aber ich habe an beiden Armen massivste Gänsehaut. Alter, wir alle. Richtig krass, da sieht man die Affinität zur Musik.
Ich gleite durch die Straßen wie ein Manta-Rochen.
Alter.
Funkmaster, wer ist der Funkmaster Funk?
Funkmaster Frank.
Ach so, genau.
Genau.
Auf jeden Fall.
Funkmaster Frank.
Unfassbar geile Beats. Rastest du komplett aus.
Geil.
Und
5 Finger tanzen auf dem Beifahrerfenster. Alter.
Telemagenta.
Hammer. Habe ich gehört und habe mir gedacht, what the fuck? Und da, muss ich sagen, war ich wieder froh, dass man glaubt ja, wenn man sich Deutschrap anguckt, ich höre mir wöchentlich die Modus Mio an, also einmal die Woche, nur um festzustellen, dass 90% absoluter Scheiß sind.
Das ist schon ein bisschen Selbstgeißelung, ne?
Ja, aber ich will es wissen.
Die Mönche im Mittelalter, die hatten so eine Geißel, haben sich abends ausgepeitscht auf den Rücken.
Ja. So, das ist es auch.
Und die moderne Variante davon ist Modus Mio hören.
Aber ich will trotzdem am Ball bleiben, ich will trotzdem wissen, was passiert in der Szene, was geht ab, wer kommt, was ist gerade in, was ist angesagt, was passiert, und ich muss sagen, als das Album rauskam, habe ich mir gedacht, das findet trotzdem Bestätigung, was passiert. Awards, Awards, das Album wurde gehypt ohne Ende, ja, weil das genau das erreicht, was es soll, nämlich es trifft die Mitte. Jung, alt,
genau. Mittel, und also das, alles. Was das Album ja kann, ist halt extremes Storytelling. Also so ein Konzeptalbum zu machen, dass du es halt von vorne bis hinten zuhören kannst und du hast danach eine Geschichte erfahren, kannst quasi einen Film drüber drehen, theoretisch.
Was es halt, ist real. Ja. Es ist einfach unfassbar real und das finde ich halt gut. Ich brauche nicht irgendeinen 14-jährigen Abiturienten, der darüber erzählt, dass er irgendwie Keter vertickt an irgendeiner Gesamtschule
auf
und wohnt irgendwie in einer fetten Villa und kriegt von Mutti und Vatis Taschengeld zugestopft.
Ja.
Das ist nicht real. Da kann der sonst, ich brauche, also weißt du.
Siehst du, und ich höre ja keinen Modus Mio, ich kenne solche Songs gar nicht.
Ey, aber du wirst überrascht sein, was da teilweise für Schätze sind und deswegen höre ich das. Weil zwischen dem ganzen Crap sind Leute, Louvre, absolut,
ja,
ja, der super geile Sachen hat, der einfach auch real ist, der geilen Scheiß macht und deswegen höre ich das. Also klar, ich skippe dann zu 90%, aber es gibt Dinge, da bleibe ich einfach drauf klatschen und denke mir so, geile Stimme, fetter Beat,
ja,
okay, Message, geil, und dann guckst du dir den mal an und stellst fest, so, okay, das gibt doch noch Licht am Ende des Tunnels.
Es gibt auf dem aktuellen und letzten Dexter-Album den Track Release Friday. Ja. Und mit Fettoni zusammen. Dexter war auch bei uns im Podcast schon. Der trinkt auch gern Whisky.
Nice.
Und,
eigentlich Wein, aber ja.
Ja, der trinkt auch Whisky. Komm, der trinkt auch Whisky. Ja,
der Weg ist nicht weit.
Ist, ja, ist ein Weintyp, aber also war eine coole Folge. Und der hat auf dem letzten Album einen Song zum Thema Release Friday. Und das war, also wo Fettoni und er erzählen, am Ende des Tages, dass sie immer wieder diese, wenn Donnerstag, also Freitag 0 Uhr, die ganzen Tracks veröffentlicht werden,
ja,
dass man dann freitags alle hören muss.
Ist es Donnerstag weil, nicht immer?
Nee, Release Friday. Es
also alles Freitag. Es ist von Donnerstag auf Freitag die Nacht.
Ja, okay, gestimmt. Von Donnerstag auf Freitag. Ne? Donnerstag 0, also
okay. Ja.
Also ja, genau, sozusagen. Und dann hast du ab Freitag halt die neuen Tracks. Und der sagt halt genau das Gleiche wie du. Er sagt, ich muss mir das alles anhören,
ja,
weil es ist zwar Schmerz und es ist zwar ganz viel Schrott, aber ich kann das nicht verpassen, das gehört dazu und ich will die neuen Sachen hören und ich will gucken, was die Perlen finden und so.
Das, ist das die Entwicklung des Hip-Hops? Wir haben
quasi einen Track darüber, warum sie sich da quälen mit dem Thema. Das ist eigentlich cool. So eine Hip-Hop-reflexive Selbstbetrachtung.
Der Track ist auch gut, ja. Der ist ein bisschen ironisch vor allen Dingen, dass gut, er halt klar, irgendwie so inkognito durch die ganzen Sachen scrollt, nichts liked, aber alles gehört hat.
Die haben ja zu diesen Listen keinen Bezug, weil die machen ja eine andere Art Hip-Hop-Musik, ne? Aber hören es trotzdem. Also am Ende des Tages, finde ich, wertschätzen sie damit auch diesen Teil von Hip-Hop, indem sie sagen, wir hören uns das an. Ne?
Ja. Ich finde auch, das brauchst du. Ich will auch, Produkte probieren. Ich will auch Whiskys probieren, wo es vielleicht Vorurteile gibt oder die nicht jeder mag oder die zu Mainstream sind. Auch die will ich probieren, um einfach eine Meinung zu haben und zu wissen, schmeckt mir das selber? Ist da vielleicht sogar was Gutes dabei? Ich meine, wie oft trifft man denn auf irgendwelche Perlen, die im Dreck liegen? Oder dir sagst du, oh hoppala, was ist denn da Schönes? Und ich will einfach das dem Hip-Hop willen und der Geschichte einfach mitverfolgen und weitersehen, ne? Egal wie oft ich enttäuscht werde, aber ja.
Nee, manchmal, also es ist ja auch immer, ich finde immer Musik, bei Whisky glaube ich genauso, es ist ja auch eine Frage der Stimmung und wo du gerade bist.
Ja.
Du kannst ja jetzt heute einen Song hören oder auch einen Whisky trinken, der holt dich voll ab, der begeistert dich und zwei Wochen später denkst du, crap, wie konnte ich das nur gut finden? Hast dir eine Flasche davon bestellt, die du in der Bar mal probiert hast und dann denkst du, hä? Was habe ich da gemacht? Genauso, du holst dir das Album oder hörst es dir auf Spotify an und denkst dir irgendwie, ah, okay, der eine Song war ganz okay, aber der Rest sind Nieten. Kann alles passieren. Auf der anderen Seite kann man aber auch sozusagen einen Artist entdecken, wo man sagt, hey, krass, der Typ ist cool, macht Spaß, du kannst eine Brand entdecken beim Whisky und sagen, die machen tolles Zeug, habe ich nie auf dem Steger gehabt, ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Von daher...
Ja, und wie privilegiert sind wir, dass wir einfach sagen können, so, ey, ich kann mich einfach durch die kompletten Newcomer-Alben Deutschlands durchhören und muss nicht in irgendeinem Music-Store stehen und muss mir die CDs irgendwo ranpiepsen.
Ja. Ah, früher in der Müller-Drogerie oder bei Mediamarkt, Alter, da hing ich stundenlang rum
und hab irgendwie CDs gehört. Ich hab meine Jugend, meine Jugend großenteils im Plattenladen, mein Studium habe ich komplett im Plattenladen verbracht. Also ich war mehr, also die Stunden gerechnet, war ich mehr im Plattenladen als in der Uni. In der Zeit, wo ich studiert habe.
Was zwar, hast du da gemacht?
Stell dir vor, was aus dir geworden wäre, wenn es Spotify gegeben hätte.
mal Props an
Herr Musk.
Mal Props an Mary's Finest, einen Plattenladen, den es schon lange nicht mehr gibt. Ich hab da jeden zweiten Tag einen Pfund Kaffee mitgebracht, weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte, weil der hat mir immer einen Kaffee angeboten und ich habe ihn halt immer mal getrunken. Und irgendwann nach einer Woche habe ich gesagt, jetzt muss ich da auch mal was mitbringen. Ich kann nicht nur immer da Kaffee saufen jeden Tag. Ne? Weil ich habe ja auch nicht jeden Tag 5 Platten gekauft, sondern ich habe halt mir die ganzen Alben angehört und dann habe dann ab und zu was Gutes, also manche Sachen habe ich auch einfach bestellt, aber habe dann auch mal Perlen entdeckt und mitgenommen. Ne? Aber das ist ja irgendwie, du bist dann 4 Tage die Woche im Plattenladen und trinkst da Kaffee und dann denkst du irgendwie...
Deswegen ist der pleite gegangen
auch wahrscheinlich. Jetzt musst du, ich habe ja dann 2 Pfund pro Woche da auch abgedrückt.
Ja, klar.
Sehr gut.
Nee, das ist ja, also das gehört ja auch irgendwie, weißt du, wenn du dann, es war ja auch irgendwie so ein Sozialgefüge nachher und du kannst dann irgendwann die ganzen Leute, da hingen ja nicht nur ich rum, da hingen ja so komische Leute einen halben Tag in diesem Plattenladen, haben über Snares gefachsimpelt und hier die neue Single und da und ja, die Platte ist besser als die und so. Das war ja nur so
Nerd-Talk
hoch 10. Das Wort gab es da ja mal jetzt noch gar nicht, ne? Aber da hast du dich eine halbe Stunde gestritten, ob die Snare jetzt da gesampelt ist oder da gesampelt ist und ob das jetzt ein Soul-Ding ist oder ein Funk-Sample ist oder weißt du. Also ganz komische Diskussion haben wir da geführt. Und das waren ganz wichtige Diskussionen, wo es echt um was ging.
Wo du gerade Soul sagst, ja? Ich pack auch noch was drauf.
Ja, sehr gut.
Curtis Mayfield, Move on up. Sehr gut, habe ich gerade Bock drauf. Es wird warm draußen, das ist perfekt zum Autofahren. Das wurde haufenweise gesampelt, das Ding. Und macht auf jeden Fall immer richtig, richtig gute Laune, um so ein bisschen mal wieder oldschooliger zu werden.
Ja, geiler Song. Ich kann den trotz Kanye West noch hören. Also
ja,
im Original.
Stimmt, Kanye West hat den ja...
Kanye West höre ich mir nicht, den Track höre ich mir nicht mehr an, aber...
Du meinst je. Du meinst je.
Oder Jesus, oder ich weiß auch nicht, wie er sie auch nennt. Ist auch egal. Auf jeden Fall, das ist das Curtis-Album, was auch... Also, das ist das ganze Album. Das heißt auch Curtis. Also, ja. Curtis Mayfield, das Album heißt Curtis. Da siehst du ihn in so einem cremefarbenen Anzug so auf so einer Düne sitzen, glaube ich. Also, auf jeden Fall so irgendwie so in so einem verschwommenen Hintergrund. Eins der besten Soul-Alben der Welt.
Absolut.
Ever. Lifetime, ever.
Absolut. Ich habe mir letztens auch mal eine Platte wieder gegönnt. The Best of Bill Withers. Großartiger Typ.
Use me.
Ja, aber auch so Sachen wie Who is He oder so. Ganz, ganz großes Kino. Wurde auch haufenweise gesampelt und weiß ich nicht. Lieb ich. Kann ich mir stundenlang anhören, so einen Scheiß. Und da schmeiß ich auch mal wieder Plattenspieler an zu Hause.
Entschuldige, lieber Tim. Curtis ist nochmal eine andere Kategorie.
Olli, das ist in Ordnung. Ja. Das ist deine Curtis singuläre ist
so,
Meinung.
Curtis ist so ganz oben am Firmament, ne? Und
ja.
Bill Withers, okay.
In der Zeit, wo ihr das gehört habt, bin ich irgendwie mit einem Tape von Frauenarzt und Boogie gerade irgendwie aus der Mini-City raus am Kudamm und habe gedacht, ich schmuggel Heroin über die Grenze, weil die ganzen Sachen auf dem Index waren. Und die gab es immer unterm Ladentisch in so einem Sneaker-Store direkt, da wo jetzt Bikini Berlin ist. Das war mal super witzig, weil die hast du da unterm Ladentisch bekommen und dann bin ich wirklich damit nach Hause gefahren, als wäre ich irgendwie vom CIA verfolgt, ey, weil ich immer dachte so, ey, wenn das irgendjemand mitbekommt. Das war so meine Zeit quasi und dann immer im Walkman auf dem Weg zur Schule das Zeug gepumpt und alles mitgerappt. Ja, ich war da sehr, 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 sehr hart im Game auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall gute Texte. Nein, aber diese ganze...
Ich glaube, der Berlin-Rap zu der Zeit, der hatte zumindest eine Attitude. Also ich glaube...
Geil.
Also Texte und Beats so, naja, aber die hatten Attitude. Die wollten was, die haben halt diesen Lifestyle gehabt und so. Ich glaube, das hat das Ganze so getragen. Ne? Das war halt...
Ja.
Also wenn du jetzt geguckt hast nach Stuttgart, nach Hamburg, selbst nach NRW, ne? Die waren halt alle weiter als Berlin zu der Zeit, glaube ich.
Ja, ne? Berlin hat es hart gemacht. Also muss man ja einfach so sagen. Die haben einfach den ganzen, also ich meine, Gangster-Rap zu der Zeit in US war ja nichts anderes und die haben es einfach auf Deutsch gemacht, was sich vorher niemand anderes getraut hat. Und auch da, die sind ja auch zum Glück reifer geworden. Also nicht alle natürlich, aber siehe Prinz Pi, aka damals Prinz Porno,
ja.
Was der heute macht. Ich war auf einem Konzert gewesen in Köln vor kurzem und ich stand da 2 Stunden angewurzelt und habe bei jedem Lied einfach gekämpft, dass ich nicht irgendwie anfange zu heulen dort in der Crowd, weil es halt super krass emotional ist einfach. Okay. Und da ist ja auch eine schöne Entwicklung entstanden. Und ich glaube, man muss es auch mit einem gewissen Abstand sehen. Und natürlich ist es total wichtig, dass man nicht mit 14 denkt so, alle nehmen Crack, alle sind Hoes, sondern einfach da auch checkt so, gut, da ist auch eine gewisse Ironie dabei. Taktlos zieht es immer noch durch. Man weiß bis heute nicht, ob der irgendwie einen psychischen Knacks hat oder ob das eine Show ist. Aber ich glaube, das ist auch da wichtig, einfach...
Taktlos ist, finde ich, die krasseste Kunstfigur von all den Typen, die es da gibt.
Ja, Wahnsinn.
Und man kann,
Real Geist.
Nicht ohne Grund. hat er einen Haufen Stress an den Haken und alles, ne? Aber das ist so, finde ich, für mich, also wie du sagtest, ne, man weiß es halt nicht, was bei dem abgeht, ne? Das ist halt völlig undurchschaubar.
Ja.
Und deswegen ist er für mich die größte Kunstfigur. Ich bin ja ein riesen Flair-Fan, auch wenn der Tim mich dafür immer hatet. Ich finde den Charakter Flair halt, ich finde ihn so geil.
Schwierig.
Ich finde den Typ.
Ja, ich weiß.
Sag ich auch.
Jeden, den ich das sage, der sagt, okay, ich dachte, ich kenne dich. So, ne?
Ja, also Olli rennt hier teilweise mit einer College-Jacke rum, wo hinten irgendwie, was steht drauf? Von Flair? Hast du nicht so eine Flair?
Frank White.
Frank White.
Frank White.
Ja. Ich hab so eine geile Flair-College-Jacke. Vorne Flair, hinten Frank White. So hier so. Geiles Teil.
Hast du auch ein Guilty Pleasure, Deutschrap-mäßig?
Deutschrap-mäßig, Guilty Pleasure. Na, das Schlimmste, was.
Also, ich finde, Flair ist schon Guilty Pleasure, glaube ich.
Ja, also ist schon hart. Sicht,
oder?
Ist schon hart.
Ich glaube nicht so. Fast. Ich glaube, ich fand mal den ein oder anderen Curse-Song geil.
Feuerwasser. Das Album habe ich auch krass gepumpt. Kannte ich auch jeden Text.
Mega.
Ja.
Aber war ja
10 Rap-Gesetze.
War aber in Rap-Kreisen oft super verschrien irgendwie.
Nee, Feuerwasser gar nicht. Nee. Feuerwasser.
Nein, Curse als Person.
Ja. Aber später. Also der Curse hat sich ja nach diesem Feuerwasser-Album, was ja ein echt richtiges, krasses Hip-Hop-Album ist, ist er ja danach ja in so eine Esoterik-Ecke gegangen, weil er auch als Typ so ein Esoterik-Mensch ist. Und da hat dann sozusagen diese Distanzierung von den Hip-Hop-Themen so aus der Szene so stattgefunden. Ich fand dieses...
Da hört das bei mir dann auch auf.
Ich weiß nicht, ob es das letzte oder das vorletzte Album war, Die Farbe von Wasser.
Ja.
Das hat mir sehr gut gefallen. Da sind so, also die Hälfte der Songs finde ich richtig gut. Das ist so ein bisschen so Kopf hoch, Junge. Das ist auch dieser ganze Coach-Kram mit drin und so.
Ja.
Ne? Aber es ist so diese, ey, auch wenn du am Boden liegst, steh auf und so. So ein bisschen so... Ja, diese Coach-Attitüde, aber das finde ich musikalisch und von Texten her super.
Ja.
Die Farbe von Wasser von Curse kann ich an dem Tisch hier empfehlen.
Sehr schön. Ansonsten wurde ich ganz viel sozialisiert mit wirklich so Blumentopf und dann ganz viel Hamburg. Ja. Also ich habe ganz, ganz viel Hamburger Hip-Hop gehört, das ganze Eimsbusch-Zeug, da war ich voll drin. Habe jetzt zum Beispiel auch das neue Album von Sam Deluxe mit Moloch Dilemma. Kann ich nur allen...
Habe ich noch nicht gehört.
Ich auch nicht.
Cool, habe ich was für morgen.
Ja, Sam Similia wieder, also wie früher mit Dynamite Deluxe. Unfassbar gute Beats von Moloch Dilemma, da als Moloko Plus, das ist quasi sein alter Ego, wo er wirklich nur Beats macht, der nimmt Horrorfilme und samplet quasi Szenen aus Horrorfilmen ganz viel und ist da total unfassbar gute Beats. Und auch die Texte sind halt wirklich mitgewachsen,
cool,
sag ich mal. Und voll am Zahn der Zeit. Ganz großes Album, habe ich mir letzte Woche die Vinyl auch direkt bestellt, weil ich es halt einfach richtig feiere. Macht mir richtig Spaß.
Sehr geil.
Kann man sich auf jeden Fall anhören. Große, große Empfehlung. Und ich finde es immer ganz geil, wenn man... Also
man muss auf Sam Deluxe aber auch stehen, weil ich finde, das ist jetzt kein Guilty Pleasure, aber ich finde Sam Deluxe ist auch so...
Wenn ein Guilty Pleasure, dann das. Nein, also wenn dann wirklich so Dynamite Deluxe
Sounds. Sorry, ich das sage. Also den späten Sam Deluxe finde ich auch ein bisschen wack.
Ja, aber
wie gesagt, ist mir irgendwie auch zu
oh, das
ich habe zum Beispiel, was ich auch unfassbar gut fand, damals war die ersten Alben von Deichkind, wo Deichkind wirklich noch Hip-Hop gemacht haben. Ja, noch 5 Minuten Mutti und davor auch
Deichkind, 5 Sterne, so ja, super.
Damit Fischmob groß geworden.
Ja. So, da gab's einige Bretter, die großartig waren.
Ich überlege gerade, Fischmob. War das Männer können seine Gefühle nicht zeigen? War das Fischmob?
Ich glaube, es klingt sehr stark nach Fischmob.
Fischmob war super gut. Ich habe so 2 Fischmob, ich habe die eh.
Creme de la Creme.
Oh.
Haschisch-Kakerlake.
Ah, ja.
Großartiger Track auch. Gab es einige.
Die Haschisch-Kakerlake. Oh, schön, ja. Das war weg. Das ist jetzt wieder da, geil.
Ja, so Ausbrüche habe ich öfter, dass ich mir in sowas reinfahre, auf jeden Fall. So ganz von früher. Und bei mir war das so parallel. Also klar, ich habe natürlich auch erstmal, also Ami-Rap war für mich das Nonplusultra immer.
Mhm. Ja.
Und dann, als die ganzen Sachen kamen, natürlich Stieber Twins, Massive Töne, ja, Absolute Beginner, Absolut. Die Firma, was da nicht alles kam.
Krass, ja.
Moses Pelham habe ich ganz lange gehört. Moses P., geteiltes Slide 1, geteiltes Slide 2.
Bin ich nicht ran, war ich, produktionstechnisch war ich da immer raus. Ich konnte das nicht.
War deeper Shit nicht, so? Hat mich aber nicht, auch abgeholt?
Hab mich gar nicht getoucht, so. Komischerweise.
War auch aber immer so eine Zeit, ne?
Ja,
so. Das war unsere Breakup-Platte. Habe ich das nicht beim letzten Mal auch erzählt? Ich glaube schon. Das war unsere Breakup-Platte. Geteiltes Leid 1 wurde immer weitergegeben. So, ey Mann, meine Freundin hat mit mir Schluss gemacht und so, ey, gib mir mal geteiltes Leid 1. Und die wurde dann immer rumgetragen. So, das war wirklich so, sich im Schmerz suhlen. So richtig schön einfach ja, lieb sein. Aber ja.
Ich glaube auch beim letzten Mal haben wir angekündigt, das ist jetzt nicht mehr der Whisky-Podcast, wir machen jetzt Hip-Hop-Podcast. Das wird geil.
Ja, das artet natürlich bei uns aus. Ich habe übrigens dein Snippet bekommen und habe es mir auch reingezogen und es war sehr, sehr cool. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Kam an, habe ich gehört. War gar nicht so leicht, einen CD-Player aufzutreiben.
Das wollte ich gerade sagen.
Ja, tatsächlich.
Das ist doch nicht so einfach. Also ich habe noch einen Computer zu Hause, der noch ein CD-ROM-Laufwerk hat. Also ein PC. Desktop-PC, der hat noch ein CD-ROM-Laufwerk. Also das ist nicht mal meiner, der gehört meiner Frau, aber so ist das halt, ne? Du hast halt, nutzt halt Medien und irgendwann verabschieden die sich, ne, in die Vergangenheit. Vinyl ist halt irgendwie beständig. Ich habe mir, wie gesagt, gerade das neue Fatoni-Album geholt.
Ja.
Es kam vor ein paar Tagen an. In wunderbarem türkisen Vinyl.
Oh, Special Edition.
Ja, natürlich, klar.
Geil.
Muss er den jungen Mann supporten. Und, aber CDs ist schwierig, ne? Ich habe noch, hab noch so zwei Kisten CDs zu Hause rumstehen. Die habe ich noch, also davon habe ich anderthalb Kisten noch nicht digitalisiert. Ich hatte mir gedacht, man muss den Winter nutzen.
In Zeiten von Spotify brauchst du doch keine.
Nein, das sind ja Sachen, die finde ich nur irgendwie.
Ja, genau.
Also ich habe ja so viel Kram, den ich irgendwo mal auf Konzerten gekauft habe und so. Das ist halt, ich muss es echt mal, ich brauche jetzt nicht den irgendwelchen Standardkram, ne? Aber so die ganzen coolen Sachen, die man so nicht mehr kriegt. Muss ich irgendwie noch mal ran im Winter. Im Winter. Ja. Mach's nächsten Winter.
Also wenn du möchtest, kann ich gerne anbieten. Ich habe ein externes DVD-Laufwerk. Das kann ich dir gerne ausleihen. Da kannst du es einfach an den normalen Rechner dran, Laptop dran klacken. Ja. Das ist ganz geil.
Gute Idee.
Ja, das ist wie so ein Dia-Scanner.
So eine Technik aus der Vergangenheit, die aber über USB.
Ja, aber ich finde es immer noch geil, trotzdem irgendwie, keine Ahnung, ich habe mir eine neue Anlage gekauft und die kann halt alles von WLAN bis hast du nicht gesehen und in alle Räume den ganzen Scheiß bringen. Aber ich habe immer drauf geguckt, dass trotzdem ein Plattenspieler dran geht.
Ja.
Ja, dass du halt irgendwie trotzdem einen Phono-Eingang hast, weil das bleibt irgendwie und das ist irgendwie immer so eine Zeremonie, sich entspannt hinzusetzen.
Haben die neuen Anlagen wo du ein Erdungskabel anschließen kannst und dann machst du das dann unten an die Steckdose?
Nee, ich habe, hinten hast du, wie gesagt, die kleine Schraube fürs Erdungskabel, hast du alles dran, funktioniert super und muss halt drauf gucken, dass viele haben das nicht mehr, aber es gibt einige, die sagen, wir können quasi alles und dann findet man bei Denon sowas auf jeden Fall schon mal.
Im Zweifel, die harten Leute, die erden dann halt unten in dem Verteiler,
unterm Stecker, ja.
Alles schon gemacht.
Nee, das funktioniert ganz gut und das ist aber trotzdem immer, um zurück zum Whisky zu kommen, einfach mal so ein gutes Glas Whisky, schöne Platte.
Erdet auch.
Erdet auch.
Oh, geil.
Der Übergangskönig.
Mega gut. Gutes Glas Whisky.
Junge, das war jetzt aber intens.
Ja, jetzt sind wir ganz schön abgeschweift.
Nee, wir haben uns jetzt
dafür sind wir bekannt, also, Abschweifungen sind auf jeden Fall Pflicht.
Wir haben uns jetzt ja aber auch Artists und Dekaden hier um die Ohren geballert. Aber gut, ich finde es geil. Ich finde auch, lernen wir dich, Max, ja auch nochmal anders kennen, ne? Weil das ist ja, wir haben ja alle eine Vergangenheit, wir haben eine Gegenwart, wir haben vielleicht eine Zukunft, ne? Und so der Blick nach hinten ist immer ganz spannend, um zu gucken, was war denn zu der Zeit, als ich den Artist gehört habe, bei dir los?
Ja.
Und dann sagst du halt, Berlin,
genau.
Boogie MC und so. Ne? Bei uns ist alles gut, ja.
Wir schenken, glaube ich, gleich nach und spülen mit Wasser.
Toll einfach. Wäre, wenn wir nochmal drei bekommen und die drei stehen lassen könnten.
Ach so.
Weil wir haben ein Vergleichsobjekt am Start.
Oh ja.
Ah, Olli ist schlau.
Naja,
deswegen haben wir
das ist mehr so eine Bauernschleue.
Eine Bauernschleue.
Street Knowledge einfach. Ja.
Ich muss kurz gucken, ob mein Fahrrad noch draußen steht.
Super. Ja, wir kümmern uns doch irgendwie drum. Dankeschön. Super. Das ist hier ein absolut genialer Service hier in dieser Rohrschachbar in Leipzig in der Südvorstadt.
In dieser Rohrschachbar, sehr
in
schön.
In der Rohrschachbar hier in Leipzig in der Südvorstadt.
Ja. Ich muss sagen, die Gläser sind absolut geil. Das hat so ein bisschen was von den, die von, ach, wie heißen die denn, wo du unten im Stiel einfüllst und dann so rumrollst. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber die mag ich nicht.
Ja, aber die, du weißt, was ich meine.
Ja.
Also, du kannst hier im Endeffekt, das sieht aus wie ein kleines Kernglas, aber der Stumpen kann quasi mit befüllt werden, was ganz cool ist.
Ja.
Und dann kannst du das Glas quasi auf den Boden legen, einmal rollen, dann hast du das komplette Glas quasi ausgekleidet und kannst einfach schnüffeln wie Wilder.
Vergrößert genau. Die Fläche halt, ne?
Jo. Ja. Genau.
Ja. Ja.
Sehr schön, cool. Dann würde ich sagen, machen wir mal eine kleine Spülung hier. Ah, ich weiß, es niemand will Wasser.
Warte, da ist noch Whisky drin.
Ach so, sorry.
Max trinkt doch nicht.
Ja, du hast recht. Sorry. dann würde ich das irgendwie, warte mal, du kannst...
Ich kann das hier nehmen, oder? Dann könnte ja, ich da genau. Einfach das als... Ist okay?
Ja, klar. Sishi. Sishi, Sishi. So, Olli füllt hier alles einmal kurz mit Wasser auf.
Genau.
Wir wässern kurz.
Also dieses, der Max trinkt nicht, das stimmt natürlich nicht. Der Max muss nämlich noch Auto fahren, der trinkt eigentlich schon, aber der muss heute sich ein bisschen zurückhalten, weil er noch ein Kfz-Safe nach
Dresden
muss. Steuern muss.
Genau, auf jeden Fall.
Und das finde ich ist sehr vernünftig.
Ja.
Dass man dann nur ein bisschen gurgelt und nicht trinkt.
Ja, wenn überhaupt. Die Nase ist heute auf jeden Fall das aktivste Körperteil hier.
Ausgezeichnet. Zack, bumm.
Zack, bumm.
Thank you for the water. Zwischenwasser ist auch wichtig.
Aber den ganzen leckeren Sachen ganz vergessen, wie Wasser schmeckt hier.
Ist auch gut, ne?
Ach, Olli. Ja, kann auch was. So, dann machen wir jetzt mal so eine Doppelreihung hier gleich, weil wir haben vergleichbare Produkte heute am Start.
Ach, du willst den jetzt auch noch?
Ja, wir machen beide zusammen, weil die sind, wir gießen die beide ein, weil wir haben zweimal andersrum. Max, erzähl doch mal erstmal, was du mitgebracht hast.
Ich habe den Kyrus Choice PX Cask mitgebracht. Wie gesagt, unsere Messe und Kyro Webshop Abfüllung für dieses Jahr. Und da haben wir auch wieder den geräucherten Roggen dabei, über Erlenhauch geräuchert. Das heißt, auch ein Smoked Whisky. Und der geht in New American Oak Ex-Bourbon und dann geht er nochmal 3,5 Jahre ins PX Sherry Cask. So, da haben wir 50,5 Volumenprozent.
Ich glaube, das ist 1:1 das Gleiche.
Nee, also der hat auf jeden Fall den anderen, den wir hier haben, der hatte ein paar Prozente auf jeden Fall mehr.
53,8, ja.
Genau,
aber
53,8.
4 Jahre alt. PX Sherry Barrel Finish. Und zwar abgefüllt vom Whisky-Druiden. Olli, wo hast du die Buddel her?
Wir haben nämlich einen unabhängigen Abfüller heute am Start. Ja, vom Whisky-Druiden habe ich den. nee, warte mal, das ist dein Glas, das ist mein Glas und der Tim stellt seins dann noch gerade dahin.
Perfekt, dann kommen wir nicht durcheinander.
Und es ist so, genau, der Whisky-Druide, eine der seltenen unabhängigen Abfüllungen der Kyre-Distillerie. Es gibt 3 an der Zahl, zumindest so mir bekannt.
Ja.
Und das ist eine davon und die habe ich RIP Whisky Südholstein bei dem... Exitus von dem Laden habe ich den so im Ausverkauf gesehen und habe den einfach mitgenommen.
Ja, okay.
Genau. Und das Spannende ist, finde ich, 2017 bis 2022, 4 Jahre, PX Sherry, Barrel Finish. Finish Elder Smoke Dry Whiskey.
Wann hast du den denn gekauft, wenn ich fragen darf? Weißt du das, ne?
Jetzt erst, Anfang des Jahres.
Nee.
Ende letzten Jahres?
Irgendwie letztes Jahr.
Okay.
Weil wir haben unseren ja erst dieses Jahr quasi im März abgefüllt. Das heißt, es kann safe nicht das gleiche Liquid sein. Aber wir haben da auf jeden Fall... Ja,
schnüffel mal. Also es ist... Ich glaube, die kommen sich sehr nah.
Wir werden sehen. Ich bin mal sehr gespannt.
Oh, Olli, was machst du hier?
Schon, habe ich zu viel angegossen?
Ja.
Dann tauschen wir die Gläser hier, komm, dann
kriegst du das. Nee, alles gut.
Ja, dann ist gut.
Ich find's verrückt, die sind sehr ähnlich, oder?
Ja. Ich finde die Nase aber erstmal, ich habe bei beiden unterschiedlich viel drin, das macht natürlich auch noch was aus.
Ja. Ich möchte festhalten, es ist Kyro im Glas.
Ja. Zweimal Elderwood smoked, also Erlenrauch geräuchert. Zweimal PX Cask Finish.
Ja.
Einmal mit 50,5 und einmal mit 53,8.
Ja.
Korrekt? Die beiden haben wir.
Gebt ihr überhaupt Fässer ab an unabhängige Abfüller? Oder ist das eher so, weil ich meine, jetzt beim Whisky Druid denke ich, der hat wahrscheinlich bei irgendwann im Cask-Programm teilgenommen, hat seinen Fass bekommen und selber abgefüllt.
Wir haben.
Oder der hat einfach nur genervt. Ich glaube, der Michel Reik, der nervt dann irgendwie. Also komm, nimm das Fass, aber geh bitte.
Wenn der Typ in der Tür steht.
Ja, genau.
Für uns war wichtig am Anfang einfach, dass wir nicht so viele unabhängige Abfüller im Umlauf haben, damit man uns trotzdem noch und unsere DNA und das, was wir machen, dass das aus einer Hand kommt und man uns wahrnimmt quasi.
Ich finde, ja.
Und man nicht so viele hat, wo wir dann am Ende nachher nicht mehr den Überblick haben, war der jetzt nochmal zu lange im Fass, ist der vielleicht zu Holz, ist der länger gereift, ja. Sondern dass man uns erstmal über uns kennenlernt, ne? Und wir dann langsam anfangen, sowas aufzumachen. Aber wir fangen jetzt tatsächlich auch an. Wir haben letztes Jahr angefangen, es ein bisschen zu konzeptionieren und auch zu gucken, dass wir da, es gibt natürlich Barrel Owner bei uns, ja. Unser Importeur, die Firma Sierra Madre, unser Distributeur, die uns importieren und vertreiben, die haben auch drei Private Casks, glaube ich, wo auch Einzelfassabfüllungen, die wir auf Messen zum Beispiel auch dann mit dabei haben.
Dann aber mit eurem Label quasi, oder?
Da ist genau, aber du kannst das Label dann bestimmen, ne? Du kannst darauf schreiben, was du möchtest. Die haben das jetzt German Edition Number One genannt, ja. Weil ja. Die halt okay. Drei Fässer haben. Ja, genau.
Dann quasi als Originalabfüllung, aber für...
Genau, und das bestimmt dann der Cask Owner, ne? Der Barrel Owner. Die kriegen dann immer Pröbchen, die probieren das dann und sagen so, ey, wir finden den jetzt geil, bottelt den mal und dann füllen wir den ab und dann können die mit den Flaschen machen, was sie wollen, ne?
Ja, genau. Auf jeden Fall. Sehr cool. Aber findet das viel statt oder hast du da so eine Hausnummer?
Nee, bis jetzt, ihr seht ja, also es sind jetzt aktuell drei verschiedene auf dem Markt, die von Barrel Bros, die sind ja auch schon verkauft, da gibt's ja auch nichts mehr. Das wird in Zukunft bestimmt ein bisschen mehr werden, aber jetzt auch nicht exorbitant viel. Es ist nicht so, dass hier jetzt 20 unabhängige Abfüller dann auftauchen mit unseren Produkten. Das haben wir noch relativ doll unter Verschluss.
Ja. Ich finde, also du hast ja vorhin schon gesagt, es gab eine ganze Zeit lang, standest du irgendwie da und hattest quasi nur New Make, den du irgendwie gezeigt hast. Muss auch erstmal diese DNA muss ja erstmal entwickelt werden.
Ja, voll.
Also auch erstmal dieser Hausstil, wenn es dann Whisky wirklich ist und dann auch mal zu schauen, okay, wie läuft das denn, wenn das Zeug auch mal 10 Jahre alt ist? Wie ist das denn, wenn es 15 Jahre alt ist, vielleicht in Zukunft dann mal, ne? Dass man dann schon mal sehen kann, okay, in welche Richtung geht es vielleicht auch, in welche Fässer sind denn die Fässer, die wir am liebsten verwenden? Ist es nun mal das normale Bourbon, in Anführungszeichen normale Bourbonfass, oder gehen wir schon eher in eine Süßweinrichtung? Was passt denn überhaupt zu unserem Spirit so gut? Und
genau,
daher verstehe ich das total. Aber korrigier mich, Max, ich glaube nicht, dass euer Produkt was ist, was ihr so konzipiert ist, dass 15, 20, 30 Jahre liegt, sondern...
Ja, hast du vollkommen recht. Also so wie wir es jetzt machen, ist das mit der Stärke vom Liquid, wie wir ins Fass gehen, wie die Fässer ausgebrannt sind, wie groß die Fässer sind und mit der Belegung ist es schon so, dass wir mit 4,5, 5 Jahren am Peak sind. Also die Entwicklung, die wir da vom Liquid im Fass haben, ist schon so, dass das... so das Bestmögliche rausbringt. Also alles, was drüber hinausgeht, wird dann schon zu holzig, zu intensiv. Also so wie wir es aktuell machen, ist wirklich so 4,5, 5 Jahre der Peak, wo es dann auch wirklich raus muss. Das hast du komplett richtig erkannt. Das ist definitiv das Thema. Ich habe das auch ganz oft, der müsste mal noch 10, 15 Jahre so. Nee, glaub mir, wenn der noch länger liegt, also wir haben 200 Liter Fässer, ihr seht ja schon bei uns, wir haben uns ja lange rangetastet mit den ganzen kleinen Batches immer von 17, 18, 19, 2017, 2018, 2019, die kleinen Fässer, gab es ja dann 8 Batches, wo wir ja dann einfach experimentiert haben. Wenn du dir mal so ein Batch 3 nimmst, das ist noch richtig roughes Zeug, so, da wurde auch einfach dann gemerkt, wie können wir das am besten verarbeiten. Und unser Hauptteil ist immer amerikanische neue Weißeiche, New American Oak, ja, bringt uns Farbe, bringt uns Holz, bringt uns Toasty-Noten mit rein, Ex-Bourbon, kitzelt so ein bisschen die Süße aus dem Roggen, hebt die Frucht, gibt uns Vanille, Toffee-Noten und dann funktioniert natürlich, wie wir es gerade beim ersten schon hatten, beim Woodsmoke, dieser Rauch mit dem Roggen und das dann nochmal in Verbindung mit einem PX, mit einem Mont Basiliac, mit einem Amarone, Finish und so weiter, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Also das ist schon auch so die Richtung, wo wir hingehen. Das hat sich so manifestiert und einfach try and error. Learning by doing. Geguckt, passt das. Ne? Und dann irgendwann pegelst du dich dann ein und das ist so, wird so die Zukunft sein, dass es in die Richtung geht.
Sehr cool. Ja. Also was ich hier auch gerade schnuppere, Schmackofatz, würde ich fast sagen. Ja. Da kommt ordentlich was aus dem Glas, krass, ne?
Also
du hast natürlich jetzt hier einmal wenig und einmal viel, das ist wahrscheinlich relativ auch unterschiedlich.
Ja.
Aber trotzdem, man merkt schon diese 2,5% mehr, ne?
Ich finde der original abgefüllte PX-Küre, der ist mehr Küre. Der ist auf diesem Pfad dieses Profils, was man riecht, ist der näher dran. Der ist mehr in der Line so. Und ich finde, der Whisky-Druide, der bricht ein bisschen aus. Der ist immer noch Küre, den riecht man auch. Es ist auch Küre drin, aber der ist mehr so auf so einer. Also. Der hat mehr so eine. Da ist diese PX-Maggi-Note, diese Hustensaft-Note, die kommt ein bisschen stärker. Der hat mehr Fass, finde ich.
Mhm.
Mehr Süße. Ich habe noch nicht probiert.
Ja, aber ich muss sagen, das ist wie so oft, wenn du unabhängige Abfüller hast, die wirklich auch Wert auf Fässer legen, dass du bei den Originalabfüllungen hast mehr Finesse drin. Das Fass hat nicht so einen krassen Einfluss, sondern lässt wirklich dem Spirit ein bisschen Platz. So ist hier auch.
Nee, also ich sehe das sehe ich ein bisschen anders. Ich finde, der Küre ist genauso, also der hat auch seine Intensität, also die Originalabfüllung hat genau die Intensität auch. Nur der ist halt, glaube ich, aufgrund der vielen Fässer, die da verwendet wurden, halt, hat der einen anderen Einschlag. Während hier, das ist ein Single Cask, da hast du halt eine Expression und die ist halt, die geht halt nach vorne. Und das ist hier halt mehr so diese Peksüße, dieses Maggi, dieses,
aber vor allen Dingen in der Nase.
Liebstöckel. Probiert habe ich noch nicht, das kann ich noch nicht sagen.
Mhm. Also ich finde diese ganze, die intensive PX-Note.
Ich probiere mal und ihr quatscht.
Ja, mache ich ja gerade. Diese intensive PX-Note kommt wirklich beim Whisky-Druiden vor allen Dingen über die Nase raus. Den finde ich, obwohl er mehr Alkohol hat, auf der Zunge schwächer. Da ist er nicht dünn, aber nicht so ausdrucksstark wie die Originalabfüllung. Wohingegen in der Nase die Originalabfüllung ein bisschen dezenter ist, aber filigraner. Und tatsächlich dann bei der Abfüllung vom Whisky Druid das Fass halt wirklich mehr durchkommt. Olli schmatzt noch. Max, was meinst du?
Ich finde es gerade total schwer. Also ich habe jetzt gerade mal auch ein Stück probiert und ausgespuckt, also habe es nicht runtergeschluckt. Von daher kann ich zum Abgang jetzt nicht so viel sagen. Aber ich finde den vom Whisky Druiden in der Nase wahnsinnig intensiv, sehr kräutrig, also ist ganz viel Power da. Wobei ich sagen muss, dass beim Kyrus Choice das eher so ein bisschen rosiniger, smoother rüberkommt. Ich glaube, du hast es ganz gut beschrieben. Also ich finde der Druide ist sehr, sehr intensiv. Sehr, sehr, sehr intens. Und ich glaube, das macht es tatsächlich auch aus, dass diese 3% weniger Alkohol natürlich als Geschmacksträger da eher das, was ausmacht, dass der so ein bisschen mehr aufgebrochen ist. Der ist so ein bisschen offener, der hat so ein bisschen mehr Äste links und rechts. Ne? Er ist nicht so ganz brachial.
Ja, absolut. Nichtsdestotrotz sind beide lecker auf jeden Fall. Olli, du liest das Label?
Ich gucke gerade auf dem Whisky-Druid steht aber auch nicht Fassstärke, ne?
Muss ja nicht sein.
Vielleicht hat er gepostet
und gesagt so,
ja. Also es ist kein Fassstärke-Whisky, es ist auch, also es ist zumindest nicht angegeben, er hat 53,8. Kann natürlich auch Fassstärke sein, das weiß ich nicht, aber weißt du, mit was der Spirit in die Fässer geht bei euch?
Also der geht in die New American Oak, geht er mit 58,5 und er geht in die Ex-Bourbons mit 62,8.
Das ist ja auch schräg. Aber ja, hat sich wahrscheinlich bewährt.
Ja, auf jeden Fall. Bei uns ist ja immer, ne, wir haben die Möglichkeit, das sehr genau zu machen. Und ist dann auch so. Aber ich kann dir nicht genau sagen, mit welcher Stärke er danach ins PX-Cast geht. Das,
ja, aber ich
würde ich mal nachreichen.
Es steht nicht drauf und er schreibt, ich denke, der Reik hätte es draufgeschrieben, wenn es Fassstärke wäre. Ist doch gar nicht schlimm. Ich wollte es nur sagen, also ist, glaube ich, auch eine designte Stärke. Ja, spannend.
Ja, aber wie schmeckt er dir? Das ist doch die Frage.
Wie findest du die Einarbeitung von Rauch und dem Pilz?
Also ich finde den, ich finde die Originalabfindung, die finde ich ist kompletter. Die ist, die bildet mehr Facetten ab. Ne? Das, was ich in der Nase auch schon hatte, finde ich bei dem Single Cask auch. Das ist halt auf einem Thema ist der gut. Der ist punchig, der ist kräuterig, der ist, der hat diese, ich finde auch, der hat im Mund auch diese Süße. Diesen leichten PX-Hustensaft-Moment. Ich hab PX, identifiziere ich mal mit Hustensaft, so, das
aber der jeder
so nachvollziehen.
Aber der Gute, der richtig ne? Gute.
Aber, und ich finde, die Originalabfüllung von euch, die ist, die liefert ein bisschen mehr auf der Zunge. Breiter aufgestellt, komplexer.
Ja.
Von daher, also ja, das ist ja immer das Spannende, ne? Du hast, ich glaube, Single Cask ist halt so
eine Momentaufnahme.
Ja, nicht eine Momentaufnahme, sondern ich glaube, das ist halt sozusagen, also wenn wir Whisky als Produkt sehen, ist das ja in der Regel kein Single Cask, sondern immer irgendwie ein Wetting aus vielen, vielen Fässern und nach irgendeiner Rezeptur, die sagt 20% Sherry, 80% Bourbon oder was auch immer.
Ja.
Je nachdem, wie das derjenige für sich sieht. Und wenn du ein Single Cask hast, hast du halt sozusagen einen sehr speziellen Teil aus diesem Ganzen. Und deswegen kann man, glaube ich, die Erwartungshaltung, die man an eine Originalabfüllung hat, nicht an einen Single Cask legen und umgekehrt auch nicht. Und deswegen gibt es natürlich auch immer dieses, das war das beste Single Cask ever und alle stürzen sich drauf, weil das eine Dream Cask dabei ist. Heißt aber nicht, dass das nächste Fass, was abgefüllt wurde, genauso ist, weil
ja.
So, das ist halt irgendwie anders ist, weil es halt, weil Eiche ein Naturprodukt ist und da kann irgendwie ein Ast anders gewachsen sein in der Eiche drin und oder es kann 3 Sekunden weniger getoastet worden sein und weiß der Geier was, ne?
Natürlich.
Und dann schmeckt der Whisky irgendwie anders. Und deswegen finde ich sowas immer spannend. Ich finde es geil, sowas reinfließen zu lassen, auch dass man sich mal so ein bisschen levelt, guckt, wo stehen wir denn? Ne? Single Cask ist, glaube ich, nie immer besser, sondern gibt einfach nochmal einen anderen Blickwinkel auf das. Weil, das muss man auch sagen, wenn man, glaube ich, wie Küre diese wunderbaren Originalabfüllungen hat und wenig Single Cask, hat man diesen Einblick ja eigentlich nicht. Wenn du jetzt einen Kohl Ila nimmst, da kannst du ja irgendwie online dir 3000 Flaschen bestellen, jetzt sag ich mal, von unabhängig abgefüllt. Du kannst ganz viele Expressions bekommen mit ganz vielen Fassarten und so. Die Auswahl haben wir ja sozusagen nicht, sondern wir haben ja eure schon sehr schöne Produktrange und dann finde ich so ein Single Cask auch wiederum eigentlich mal so ein, also für Fans, ne? Das ist so für Fans nochmal ein Highlight. Warum nicht? Aber ich...
Beide lecker.
Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt sage, bitte liebe Küre-Distillerie, verkauft mir Fässer an Independent Bottler, sondern ich glaube, ihr macht das mit euren Standards schon sehr gut. Weil, das dürfen wir auch nicht vergessen, wir müssen uns mal die Preise angucken. So ein Single Cask ist ja auch nicht günstig, ne? Da bist du bei 150 € irgendwie für so eine Flasche. Irgendwo da drin bewegt sich das. Da kriegst du 3 Flaschen oder 2 Flaschen.
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind da beim Woodsmoke, bei dem normalen sind wir bei 60 € und beim PX-Cask sind wir, glaube ich, bei 65 € aktuell. Genau.
Da reden wir über 2 Flaschen.
Ja. Also. Ja, auf jeden Fall.
Wohlgemerkt aber 0,5 Liter.
Genau.
Aber geiles Format. Ich mag 0,5 Liter Flaschen. Die sind schneller leer. Nee, einfach, weil so diese 07er, die werden ewig nicht leer und es ist sehr, sehr angenehm, diese kleinen Flaschenformate zu haben. Aber wie viele Flaschen gibt es denn zum Beispiel jetzt von dem Kyrus Choice?
Von dem Kyrus Choice haben wir, ich glaube, 3000 gemacht.
Okay, gar nicht so viel.
Genau, also nein, gar nicht so viel.
Weltmarkt sieht, in wie viele Länder exportiert ihr?
Achso, der PX-Cast ist wirklich nur exklusiv für Deutschland, okay. nur für die Messen, die wir dieses Jahr in Deutschland haben.
Ist der noch verfügbar?
Ja, oder? Den gibt es bei uns im Webshop. Den haben wir damit reingenommen, falls wir natürlich jemanden haben, der uns nicht auf der Messe antrifft, soll es ja auch geben, dass es da einfach die Möglichkeit gibt. Also wir versuchen eigentlich immer keine Exklusivität zu schaffen, weil das ist, ist nicht unser Ding. Wir wollen niemanden ausschließen und ja. Es soll immer da noch die Möglichkeit geben, einfach da ranzukommen, auch wenn man es verpasst hat. Ne?
Heißt Webshop 40 Euro Porto aus Finnland oder heißt Webshop, ich bestelle das ganz normal, wie ich es anderswo auch bestellen würde?
Wir haben einen eigenen Webshop in Deutschland mit einem eigenen Warehouse quasi sozusagen. Dafür haben wir ja 2020 in Berlin auch die Kyro GmbH gegründet, haben dann einen eigenen Webshop. Das Ganze wird über unseren Distributeur importiert. Wir haben ein großes Lager und es wird dann, ich glaube, das Fulfillment sitzt in Bochum meines Wissens und wird dann von dort aus verschickt. Ganz genau. Also da auch natürlich ist da auch der Fokus der Natur, nichts Schlechtes zu tun und nicht jede Pulle da einzeln zu verschiffen, sondern da wird eine große Menge bestellt. In dem Fall dann alles, was wir in dem Batch haben, kommt nach Deutschland. Ich nehme mir einen Teil für die Messe mit und der andere Teil geht straight in den Webshop rein.
Ja. Genau. Aber du bist jetzt so auf so ein paar Messen gewesen, das ist ja alles sehr, sehr eingeschränkt. Du hast ja wahrscheinlich deinen Stand, kannst da ein bisschen was aufbauen, so stellst deine Flaschen hin und so weiter. Aber wie ist das so, wenn ich jetzt dein Instagram-Profil angucke, was ihr so oder was du so für Aktionen machst, was sonst so auch das Ganze ist, wie ihr die oder wie du die Marke bekannt machst, das ist ja eher schon so dein persönlicher Stil, ne? So viel mit DJs, bisschen so Hip-Hop, Lifestyle-mäßig angelehnt, schon auf junge Leute. Jetzt kommst du zu einer Whisky-Messe, stehst da und dann kommen dann ein Haufen, keine Ahnung, wahrscheinlich 50 plus Leute angerannt. Ist das so ein bisschen so Culture Clash für dich?
Also, ich hatte meine allerersten, natürlich kenne ich Whisky-Messen, klar, aber ich war jetzt zum ersten Mal, also mit unserer Range in Wien dieses Jahr auf der Vienna Whisky Show. Und als da die Türen aufgegangen sind, habe ich mir schon gedacht, so, oh mein Gott, die werden mich hier roasten, ey, keine Ahnung. Da war auf jeden Fall schon so ein bisschen Schiss dabei, muss ich ganz klar sagen. Lassen die sich darauf ein? Haben die Bock darauf auf was Neues?
Ja.
Gucken die mal links und rechts? Und war dann auch positiv überrascht. Also wie ich schon am Anfang gesagt hatte, wir konnten da echt viele Leute begeistern, haben super Feedback bekommen. Natürlich hast du deine Ausbrüche mit, oh ja, gib dem mal noch 20 Jahre und so. Und dann sage ich immer, ja, aber unser Stoff, der... der soll getrunken werden, ne? Wir sind eine junge Destille. Wir haben nicht das Ziel, 50 Jahre zu lagern. Und es muss ja auch immer, wenn du einen Überschuss hast, den du lagern kannst, herzlichen Glückwunsch. Ja, also absolut, ist ja geil. Aber wir sind halt einfach eine junge Destille und ein junger Produzent. Und ja, also das Design, wie die Flaschen aussehen, wie wir drauf sind, dann ist ja ganz oft auch das Bild mit den nackten Hintern von den Gründern dabei und so. Das ist anders. Das ist erstmal so ein Schritt zurück und erstmal so beäugen, so, okay, was ist das?
Was wollen die?
Dann wird probiert, dann so, oh, das ist ja was ganz anderes. Dann sage ich, ja, du hattest wahrscheinlich gerade irgendwie 15 verschiedene Schotten. Ja, hatte ich. Naja, klar, ne? Jetzt musst du erstmal so, es ist an die Hand nehmen, ganz langsam mal ranführen an die Nummer und das bearbeite ich so ein bisschen von beiden Seiten, indem ich einmal, ich komme jetzt gerade aus Frankfurt, ich war gestern in Frankfurt, hatte da ein großes Event gehabt im Jok-Jok Eden, wo du natürlich super junges, hippes Publikum hast.
Coole Kooperation.
Eine coole Kooperation mit Fritz Kohler aus Hamburg zusammen, wo wir eine Gin and Juice Tour machen. Na klar, Gin and Juice, ne, Sippen on Gin and Juice, haben Anche dabei.
Ich wollte gerade sagen, das spielt ja voll... Ja.
Snoop Dogg.
Mega. Natürlich,
ja, klar.
Natürlich habe ich auch die Möglichkeit, mir das dann so aufzubauen und es zu meinem zu machen. Und das ist, denke ich mal, auch so das Ziel von einem Brand Ambassador, die Marke zu verkörpern und den Schubs auch in die Richtung zu geben.
Ja.
Und es passt einfach super gut rein von der Location. Wie gesagt, die Leute waren super jung, fresh. Da haben wir dann zum Beispiel mit dem Kyrö Malt ein Slushy gemacht, mit der Apfelkirscholunder, was super in die DNA reingeht. Schmeckt Bombe. Ne?
Krass.
Also ja, es funktioniert großartig, kannst du einfach machen. Und auf den Messen zum Beispiel habe ich Barrel-Aged Drinks dabei. Ich habe dann zum Beispiel einen Boulevardier Barrel-Aged dabei oder einen Manhattan Barrel-Aged dabei. Habe dann zwei kleine Fässer stehen.
Ja.
Und auch das ist schon so das Ding, wo ich mir denke,
Was heißt Barrel-Aged Boulevardier bei dir?
Das ist ein Cocktail. Boulevardier ist ein Negroni-Twist quasi im Endeffekt. Negroni ist Gin, Campari, roter Wermut zu gleichen Teilen. Und ich mache halt Kyrill Malt Rye Whisky, Campari, roter Wermut und lasse den dann im Fass liegen. Das ist ein kleines 5-Liter-Fass, Eichenfass, okay. Medium Toast. Und da liegt der Drink zwischen 4 und 5 Wochen drin.
Ja. Okay, das ist viel eigentlich für so ein kleines Fass.
Ja, auf jeden Fall, aber gibt eine geile, geile Note. Macht es richtig schön rund auf jeden Fall und ich probiere dann ab und zu und, ne, und dann nehme ich es halt raus und fülle es dann für die Messe wieder rein.
Gut, vorher rein, okay.
Genau, und da habe ich dann einfach das, dass ich sage, wenn ich auf eine Messe gehe und ich habe jetzt 10 Whiskys probiert, ich habe dann auch mal Bock auf einen Drink einfach.
Sehr geil.
Und das biete ich dann da an und das macht heißt, halt keiner. Und
Eis, dann, Hahn auf.
Ich habe dann Eis da, ich mache den Hahn auf, ich kann den im Nosinglas, weil die haben ja meistens nur ein Nosinglas, was sie dann von Stand zu Stand rumschleppen. Ja. Ich mache dann Eiswürfel rein und gebe denen dann Orangenzeste dran und gebe denen dann einen geilen Barrel-Aged Drink. Ja? Und dann können sie den einfach für einen Schnapper mitnehmen und haben auch mal ein anderes Erlebnis dann.
Ja, das ist witzig, die Idee hatten wir jetzt
auch. Und beim Nosinglas, da hält so ein Fass ja auch lange, ne?
Ja. Ich mach die voll. Ich mach die
ja, aber voll. So ein, wie gesagt, so ein 5-Liter-Fass kriegst du halt entspannt auch mit. Die Idee hatten wir jetzt auch für die Messe, wo wir im nächsten Jahr stehen. Genau das Gleiche zu tun, einfach, weil das findet nicht statt auf einer Whisky-Messe, außer Gin Tonic. Findet da gar nichts statt in Richtung Cocktails. Und die Leute haben aber eigentlich Bock drauf. Die wissen es nur noch nicht.
Mann, natürlich, ich will die inspirieren, weil das ist ja die zweite Frage dann. Was kann man denn damit machen? Das wird doch immer, also das spätestens nach 5 Gläsern wird gefragt, ja, was mache ich denn mit dem Whisky denn eigentlich zu Hause, wenn ich mal irgendwie Bock habe? Und das ist ja genau das, was ich erreichen möchte, indem ich das in Drinks einarbeite, wo ich sage, ich mache viel mit Schweppes zusammen. Die haben den White Peach Mixer rausgebracht. Der ist ja wirklich abgezielt darauf, als Whisky-Mixer, einfach den als Longdrink aufzubauen.
Ja.
Und den mache ich mit 3CL, White Peach, Eis, Zitronenzeste dran und dann hast du im Sommer einen leichten Whisky-Drink mit Teenoten drin und so weiter, wo ich mir sage, den kann jeder und jede probieren und wird sagen, geil, fresh, funky, ich hätte nie gedacht, dass ich mir bei 21 Grad einen Whisky-Drink geben würde. Und das ist das, wo ich hin möchte. Ich möchte, dass man merkt, dass es auch andere Sachen gibt, dass man damit mixen kann, spielen kann.
Es muss nicht der Wildberry Lillet sein. Es
halt ja,
na, ist same. Ja so.
Ja,
ist
auf jeden Fall.
Es also nichts gegen Nina Chuba.
Ja, aber es gibt ja so.
Ist bei meiner Tochter auf der Playlist.
Ja. Die macht einen großartigen Job da,
ja. Das muss man mal sagen. Aber unabhängig jetzt von dem Track, es ist ja trotzdem gerade so dieses, also durch den Track, aber auch schon vorher natürlich super bekannt gewesen. Und na klar, aber abseits dessen gibt es ja noch viel, viel mehr zu entdecken. Ja, auch so ein schnöder, keine Ahnung, Horse Snack geht halt auch zu jeder Jahreszeit.
Total.
Kriegst du halt super geil dargestellt.
Vor 5 Jahren hättest du gesagt, es muss nicht immer Aperol Spritz sein.
Ja.
Oder vor 3 Jahren oder vor
wann auch immer. Oder gestern. Aber kann man halt einfach machen. Und das ist für mich ganz wichtig, auch wie ich vorhin gesagt habe, die Leute da ranzuführen an die Nummer. Und die an der Hand zu nehmen und zu sagen, so, guck mal, so sieht es aus. Es kann auf einem coolen Event draußen in einer Summer Location kann und soll es Whisky-Drinks geben, die für jeden zu verstehen sind. Brauche ich keine ultra komplexen Sachen, um da sonst wie was einzuarbeiten. Ja. Ich will das Produkt im Vordergrund, einen geilen Touch dazu und ready. Und das soll es im Endeffekt sein. Und da sind wir einfach den Schritt so weit, dass wir sagen, wir wollen das. Wir sind eh schon anders. Wir machen eh schon vieles in eine andere Richtung. Und wenn jemand Rye Whisky kennenlernen soll, warum dann nicht über einen geilen Drink?
Absolut. Und das ist ja aber schon ein Publikum wiederum, was interessiert ist.
Ja.
Also die müssen erstmal eine Grundoffenheit haben, um das überhaupt zu probieren und überhaupt auf das Event zu stoßen.
Ja.
Auf der anderen Seite, das ist ja schon relativ einfach. Einfach ein Filler und die Spirituose, super easy, kann jeder zu Hause machen, verstehe ich.
Total.
Aber entwickelst du auch, du kommst ja aus der Bar, könnte alles in Folge, was war es, 20, Batch 4 nachhören. Du kommst ja aus, aber entwickelst du auch jetzt mit eurem Produkt Kyrill selber Drinks?
Ja, auf jeden Fall. Ja, bei jeder Gastschicht, bei jedem Bar-Takeover. Ich habe jetzt am Sonntag einen Breakfast-Club im 25 Hours in Köln zum Beispiel. Das sind alles meine Drinks, die Gastschichten, die ich mache. Also wenn ich eine Bar übernehme und da Drinks mache, sind immer meine Signature-Drinks. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, das ist ganz wichtig für mich auch, dass ich auch da meine eigene Handschrift mit reinbringe und auch das dann ja natürlich individuell auf den Laden, auf die Gäste, auf die Locations, okay, auf das Publikum alles abstimmen kann. Und das macht mir natürlich wahnsinnig viel Spaß, da zu experimentieren mit dem Produkt und auch selber zu sehen. Und dann natürlich ja auch, wie hier heute in der Bar zu hocken. Und wenn ich gefragt werde, was kann man denn damit machen, einfach schon mal zu sagen, wie sieht denn deine Karte aus, was machst du hier? Ah, du arbeitest mit diesen Sachen oder mit diesen Sachen, da habe ich den und den Drink schon mal gemacht, das funktioniert gut.
Ja,
ja, da hat man dann natürlich auch ein Portfolio, ein gewisses, was man dann auch vorstellen kann.
Ja. Hast du einen Go-To-Drink für Kyrill?
Bitte?
Hast du einen Go-To-Drink, wo du sagst so, auch für vielleicht die Leute zu Hause, wenn die
sich jetzt... Für den Kyrill-Standard jetzt, den wahrscheinlich die meisten haben. Jetzt lassen wir mal die ganzen...
Ja, also den Kyrill-Standard-Whisky vor allen Dingen wäre ja genau interessant. Gibt es einen Drink, wo du sagst so, den kriegt jeder zu Hause hin, damit harmoniert auf jeden Fall auch, der Whisky kommt dann richtig gut raus und es ist einfach ein lecker Drink.
Ja, also auf jeden Fall, wenn wir es ganz, ganz easy machen wollen, wie ich schon gesagt habe, Schweppes White Peach,
ja.
3cl, 4cl Kyrill Malt, je nachdem wie stark man es mag, Eis rein, mit einem White Peach aufgefüllt und dann...
Schweppes White Peach.
White Peach, weißer
ja,
Tee,
so eine orange, Pfirsich. Orange Flasche.
Ist letztes Jahr neu auf den Markt gekommen, ja, und hat einfach die Nische abgedeckt, dass man gesagt hat, okay, wenn du einen Whisky Long Drink machst, hast du die Möglichkeit, wie wir schon gesagt haben, Horse's Neck mit Ginger Ale. Für die Hardliner,
Ginger Ale ist der Klassik, ja.
Für die Hardliner Ryan Soda, also wirklich nur mit Sodawasser. Da ist natürlich der Whisky sehr präsent.
Die Assis nehmen Cola.
Zero aber.
Die Zero.
Sherry Coke.
Für die schlanke Linie.
Für die schlanke Linie, die Zero. Da hast du dann Soda, dann hast du Ginger Ale, dann hast du noch Ginger Beer, was auch noch funktioniert. Und ja, dann ist ja schon Sense, ne? Also Cola, wir halten fest, Cola, Soda, Ginger Ale, Ginger Beer. So, bumm, Story zu Ende. That's it. Das sind die Filler, die du, Mixer, die du nehmen kannst.
Okay, für den ambitionierten Homebartender.
Für den ambitionierten Homebartender.
Der auch mal einen Wermut zu Hause hat, der genau, vielleicht auch Campari zu Hause hat.
Da sind wir da, wo ich sage, wirklich finde ich den Boulevardier also richtig.
Führst du ihn ja aber wirklich an Schafott hier, ne?
Richtig geil.
Boulevardier.
Boulevardier. Oder Wermut, was ich gerade ganz frisch auf meiner Karte Campari habe, was man auch kriegt mittlerweile zu kaufen, ist der Ryan Oil. Eigentlich heißt der Drink Corn and Oil, aber das ist Kyrill Malt Whisky, Falernum,
ja,
Limettensaft, Angostura.
Falernum war Mandel, ne?
Ja, Falernum ist im Endeffekt ein Mix aus Rum, aus Mandel, also Orgeat ist da mit drin, verschiedene Kräuter, Gewürze, macht jeder anders. Es gibt fertige Falernums, man kann den aber auch easy im Internet selber machen, finde ich immer cool. Findet man genug Anleitungen. Okay. Macht auf jeden Fall richtig Bock, super geiler Drink. Dann natürlich ganz easy als Sour.
Ja.
Brettgeil. Weil auch da haben wir das wieder, diese Roggennote.
Whisky Sour.
Ja, diese Roggennote macht wahnsinnig viel auf, mhm, wenn man Old Fashions liebt. Ich stehe total
das
auf...
Das hätte ich jetzt gesagt.
Ja, ich stehe total auf die Mischung. Einfach ganz classy mit nicht Zuckersirup zu nehmen, sondern einen richtig fetten, geilen Ahornsirup.
Ahornsirup.
Weil Ahornsirup und Roggen ist auch eine mega Kombination. Und dann ist mein Twist immer, man würde immer denken, Orangenschale passt am besten dazu. Weil Whisky und Orange, no-brainer,
ja,
aber da mal eine Zitronenzeste drauf, das hebt das Ganze nochmal schön nach oben, ja, weil wir haben eher schon diese schweren, cool, Noten mit drin, ja, und dann mal eine Zitronenzeste lieber nehmen und die drauf pressen, weil wir eh schon dieses schwere, holzige haben,
ja,
und das mit einer frischen Zitrone ist auch sehr, sehr gut.
Ich habe jetzt tatsächlich auch mal gemacht, anstatt von einem Ahornsirup habe ich den Jörg-Meyer-Tipp in Anspruch genommen und habe Dutch Kakao genommen.
Ja.
Was auch richtig gut funktioniert.
Großartig. Ja, finde ich auch geil.
Richtig, richtig lecker.
Dutch Kakao und Kyrill, glaube ich,
oh,
kann
ja
auch eine geile, eine fiese Kombo sein.
Oh, ne, ja. Was heißt fies? Ich hab beides offen also gehabt. und hab's einfach
im positiven
probiert.
Sinne fies.
Und, ja. Passt sehr, sehr gut zusammen.
Also ja,
großer Tipp.
Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
Roggen und Schoko, ne?
Geil.
Das ist so.
Geil.
Roggen und Kakao, ne?
Ja.
Das ist so. Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Ging auf
diese Roggensüße. Aber auch diese Würze oder Herzhaftigkeit mit der Süße und ja, auch dieser Kakaowürze, ne? Also,
deswegen funktioniert es ja auch im Manhattan so gut, ne? Wir haben ja da Wermut zum Beispiel, ja. Wir haben diese süßen, traubigen, rosinigen Noten damit drin, ne? Das ist einfach, die Kombi ist schon eine absolut sichere Kiste.
Sehr cool. Also für alle, die zu Hause gerne mal den Shaker schwingen, geht auf jeden Fall auch
klar. Hey, und wenn ihr eine scheiß Cola zu Hause habt, selbst das bringt euch noch nach vorne. Cola schmeckt auf jeden Fall mit Küre besser als Cola ohne Küre.
Andersrum ist es nicht so.
Safe.
Andersrum ist es nicht safe. So. Rückwärts funktioniert der Twist nicht.
Nee, leider nicht.
Auf jeden Fall nicht. Man muss ja auch sagen, also ich hatte damals in der Rheingoldbar, wo ich gearbeitet habe in Berlin, mit David Wiedemann, mit dem
Berühmter Inhaber. Laden, oder?
Ja. Hatten wir auch tatsächlich immer unseren Spleen, dass wir unseren Feierabenddrink war meistens ein Rye-Whisky mit Coke. Also das die Kombi ist schon gut.
Finde ich ganz interessant. Es gibt viele Bartender oder auch Barbesitzer, die halt tatsächlich auf Cola schwören, sei es jetzt mit Whisky oder mit Rum auch.
Tequila.
Ganz, ja, einfach ganz so.
Classy. Limettensaft, Cola, Tequila ist so ein.
Ja, ja.
Ganz klassischer Drink aus der Town Tequila, also wo in den 70ern der Tequila mit groß geworden ist.
Mit Salzrim noch.
Ja, genau.
Genau. Das ist ja. Der.
Weiß nicht, wie der heißt, aber.
Ja, ich komme sofort drauf. Warte. Ich habe Bachata die ganze Zeit im Kopf, aber das ist es nicht. Oh Gott.
Ich hab's vergessen. Ich weiß wirklich nicht.
Redet mal weiter, mir fällt es gleich ein. Ich brauche kurz.
Ist auch, also ja. Wo so alte, also die alten Daddys, die so 70-jährige ja, Menschen in einem Tresen sitzen und die machen ja genau den Drink. Und die nehmen auch Cola. Die könnten auch einen Grapefruit-Saft nehmen, der geht Grapefruit-Limo, die geht genauso, die kommt auch aus Mexiko.
Paloma.
Ja, genau. Paloma, genau. Und das gibt es mit Cola und mit Grapefruit-Limo, glaube ich, den Drink. Und,
Batanga.
Batanga, genau. Und die alten Männer nehmen Batanga. Cola und die jungen Leute nehmen mit Grapefruit-Limo.
Genau.
So, ne? Ja, aber ich würde sagen, Paloma ist halt auch ein unfassbar geiles Getränk.
Mann, Brett, also du hast ja genau das auch, was wir vorhin gesagt haben, so wenn du die komplette Palette ansprichst. Du hast ja. Süß, sauer, ja. Bitter, salzig, ja. Fruchtig.
Ja, ist alles da.
Es ist alles da. Es ist so ein komplexes Ding.
Ja.
Ja, es bockt. Absolut.
Macht auf jeden Fall richtig Spaß. Paloma habe ich lange nicht getrunken.
Oh, geil.
Im Sommer auf jeden Fall mal wieder.
Und jetzt vor allen Dingen, wo es auch so viele geile Paloma-Limonaden gibt einfach. Also es war ja vorher, klar, natürlich ist es immer das Beste, mal selber machen. Ist ja auch easy gemacht.
Ja.
Aber es gibt ja mittlerweile so gute, die nicht irgendwie chemisch schmecken oder irgendwie eklig, sondern die wirklich mit einem geilen Grapefruitsaft gemacht sind, wo du Agavendicksaft, Salz, Limette schon mit drinne hast. Und ja, großartig. Also
jetzt kommt passend dazu die richtige Musik im Hintergrund.
Kurzen Satz nochmal zu eurem Single Cask, zum Druiden. Ich habe jetzt so ein bisschen Kirschnoten sogar in der Nase.
Ich nehme ja nochmal das Glas hier.
Ganz dunkle Kirschen. Also der entwickelt sich total schön.
Krass.
Im Mund habe ich die gar nicht. Im Mund ist der fruchtlos. Nee,
aber in der Nase ist der ganz stark. Also der fast, als ob du so ein Kirschlikör vor der Nase hast.
So ein. Also ich. On the nose.
On the nose. Ich finde aber auch so, wenn ich ein bisschen weiter reinrieche, so Walnuss. So nussige Noten ist auch ganz doll da.
Die Walnuss finde ich interessant, vor allen Dingen die grünen.
Also,
und daraus Sachen.
Ganz kurz, also Walnuss, ich habe jetzt also Säure und die Bitterkeit von der Haut, Ich habe nicht die Süße von der Nuss, aber ich habe so diese Walnusssäure.
Mhm.
Also ein bisschen was Grünes.
Also kleiner Schwenk. Also ich habe im letzten
auch
Jahr...
Auch da wiederum, Leute, auch ein Whisky, der 4 Jahre alt ist, kann stehen. Und da geht was. Da geht echt was.
Na klar.
Was. Also Luft, ich bin ja gut. Normalerweise immer jemand, der sagt, komm, trinken, trinken, trinken. Was ja auch prinzipiell das Richtige ist. Aber... Das eine sozusagen heißt ja nicht, dass man das andere ausschließen muss. In dem Fall merke ich es mal wieder total. Stehen lassen. Beide, ne? Also das trifft auch für den anderen, für den original abgefüllten, ne? Der hat sich auch verändert, aber beide sind halt Developer, ne? Grower. Also in dem Sinne, da bewegt sich was, ne? Das geht nach vorne, da passiert was.
Geil. Ja, man muss sich einfach ein bisschen Zeit nehmen und wie gesagt, die Spirituosen lagen ja trotzdem irgendwie 4,5, 5 Jahre irgendwo rum und dann kann man dem Ganzen auch ein bisschen Zeit im Glas geben. Das ist ja immer so und sollte man auch einfach, das Ganze so ein bisschen erkunden einfach, ja, voll. Und nicht sagen, ich erinnere mich, dieses Jahr war es, auf der Whisky-Messe kam Vater an mit seinen zwei Söhnen, wollte dem was richtig Gutes zeigen, bestellt irgendwie 25 Jahre alten Artback, gibt's denen das ins Glas, wirklich teuer, und die Söhne schütten das halt auf Ex hinter, wo du dann so denkst, so Leute, ein bisschen Respekt auch vor der Herstellung.
Ja, aber Kinders, schön. Da muss ich jetzt mal einschreiten. Ich finde, man muss Alkohol auch mal einfach kippen dürfen.
Ja, aber also, nicht...
Wenn die Jugend Alkohol nicht mehr runterschütten darf, wo sind wir dann? Also, wenn ich mit fast 50 Jahren sage, ja, müssen die alle nur nosen und immer
das so ganz, du, ganz das, gemächlich. Das kannst du ja okay, machen mit Sachen,
was die... Ich halt auch nicht mehr, was ich auch nicht sage. Ne? Aber ich finde, die Jugend...
Ungereifte Spirituosen schütten, gereifte Spirituosen genießen.
Nee.
Langsam schütten.
Die Jugend muss alles dürfen. Alles.
Ach so, okay.
Und,
ja, du hast recht.
Das ist ja auch dieser Pfad der Entwicklung. Ne? Man kommt halt von dem 1 Euro oder 1 D-Mark Drink, je nachdem wie alt man ist, kommt man vom 1 Euro, von der 1 Euro Party oder der Studentenparty oder weiß der Geier ja, was. Ne? Und irgendwann landet man dann hier in der Rorschach-Bar in der Südvorstadt, wo es qualitativ extrem geile Cocktails gibt. Und dann hat man halt Geschmackserlebnisse mit zum Beispiel Kürbiswhisky, der in so einen Cocktail eingeflossen ist. Und man trinkt dann ein Boulevardier oder ein Old Fashion und man stellt fest, ey, da sind krass viele Geschmacksnoten drin, die ich normalerweise ja von dem Wodka Red Bull gar nicht kriege. Und dann entwickelt sich wieder was bei den Leuten und sagen die mir sich vielleicht beim nächsten Mal, okay, den 6er-Pack Red Bull-Dosen nehme ich nicht mit, aber dafür kaufe ich mir vielleicht ein schönes Schwepps und bestelle bei kyrö.com oder .de, wie heißt die Seite?
kyrödistillery.com.
kyrödistillery.com. Vielleicht mal einfach so den Standard oder irgendeine verrückte Expression, wie wir die heute Abend den ganzen Abend hatten. Und macht sich dann geilen Cocktail.
Ich glaube, Rausch
und Genuss. So stelle ich mir das Leben vor.
Rausch und Genuss. Wechselt sich ab.
Ja, ich. Nein, also.
Nee, doch, ich meine, also am Anfang steht natürlich der Rausch ja auch im Vordergrund, muss man ja sagen. Wenn man jung ist, dann willst du ja. Deswegen trinkt man ja auch solche Sachen und deswegen äxt man ja auch, weil man ja den Zustand irgendwo auch erreichen will. Und ich finde, schlägt dann um, dass der Genuss dann irgendwann im Vordergrund ist und der Rausch ist eine schöne Begleiterscheinung, die ja auch nicht immer da sein muss. Siehe heute. Also ich bin da auch total happy, einfach nur mal mein Näschen ranzuhalten und das zu erfahren einfach.
Genau.
Ja, und dann hat man es so rum.
Genau, perfekt. Auf der anderen Seite, und da bin ich immer sozusagen das böse Engelchen auf der Schulter, ich würde keinen Whisky oder irgendeine andere Spirituose trinken, wenn da kein Alkohol drin wäre. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Also ich persönlich ich muss mich jetzt nicht immer besaufen, aber ich finde, ohne so ein ganz leichtes, die Musik passt doch gerade dazu, ne?
Ja. Der Come Down.
Oh yeah.
Ohne so ein ganz leichtes High, glaube ich, wäre Alkohol auch uninteressant. Ne? Also wenn das alles hier nicht berauschen würde, würden wir das auch nicht trinken. Und das gehört auch zur Wahrheit, glaube ich, dazu. So ehrlich müssen wir uns machen. Das heißt nicht, nochmal, dass man sich betrinken muss. Ich habe den lieben John, von dem ich oft gesprochen habe, der mich zum Whisky gebracht hat, bei Engländer, bei denen gab es nachmittags zum Kaffee immer einen Gin Tonic. So einen kleinen. Also so ein sowas hier, ne? So ein 0,1 Glas oder 0,15 Glas oder so. Da war halt immer so ein Schubs Gin drin und so ein bisschen Tonicwasser. Engländer halt, ne?
Ja, also leicht belebend quasi.
Kaffee trinken, nachmittags Kuchen und dann gab es immer einen so Drink dazu. Das ging jetzt nicht darum, dass man sich weghaut, ne? Aber das haben die nicht gemacht, weil der Gin, die hatten halt irgend so ein, weiß ich, Gordons oder so, ne? Halt Supermarkt-Gin, ne? Aber das war stilbildend.
Ja, das Gläschen Rosé zum Mittag.
Das war Anfang der 90er, ne? Also da.
Ja, ja.
Da hab ich Gin Tonic getrunken, da gab's das noch gar nicht. Also, das gab's natürlich schon, ne? In coolen Bars und so, aber das war im Vorort von Magdeburg, 20 Kilometer von Magdeburg weg, da habe ich Gin Tonic getrunken mit 16, ich war 16 und, darf ich das sagen? Das waren Spirituosen, darf ich eigentlich nicht sagen. Ist auch egal.
Ey, zu der Zeit gab es das Gesetz noch gar nicht, glaube ich, oder? Zu der Zeit gab es das Gesetz noch nicht.
Als du 16 warst, das war doch noch.
Ich habe ja auch erzählt, dass ich mit 13, 14 in der Bar mein ersten Whisky getrunken habe. Ist auch egal.
Ist verjährt.
Alles verjährt. Nee, also ich wollte nur sagen, also die Engländer, die haben schon das mit einem guten kultivierten Level gemacht. Und die wussten schon, warum das schön ist. Einfach so ein, nicht fünf, ne? Die haben es bei dem einen noch belassen. Es wurde einer getrunken.
Ja, das ist ja dann die große Kunst, auch einfach dann aufzuhören, ne? Und nicht durchzuziehen. Sondern einfach zu sagen, so, ich nehme mir jetzt mal ein Gläschen und dann ist gut.
Deswegen hat doch die Dame des Hauses ausgeschenkt und nicht der Herr des Hauses.
So sieht's aus.
Die kam mit dem Tablett in der Küche vorbereitet. Da stand doch keine Flasche auf dem Tisch oder irgendwas. Nee, kamen die fertigen Gläser. Eis, Zitrone, Gin und Tonic und fertig.
Das finde ich ja eh so eine geile Kultur. Es gibt ja solche Reihen, so auf den Hotelbars in London, so reine Martini-Bars.
Ja.
Wo die mit dem Wägelchen an den Tisch kommen und machen dir deinen Martini direkt am Tisch. Finde ich richtig, richtig, richtig interessant und möchte ich irgendwann mal, habe ich bis jetzt noch nicht miterlebt. Hätte ich mal richtig Bock drauf.
Ja, Aperitifgeschäft muss hier auf jeden Fall in Deutschland nach vorne kommen. Gibt's überall. Muss man ja auch fairerweise sagen, dass natürlich was anderes ist, wenn ich irgendwo am Meer hocke oder irgendwie in einer geilen Umgebung bin, dass es so ein bisschen nochmal das mitbringt, ne? Dass ich sage so, oh, jetzt so ein Apero erstmal, so gemütlich so Appetit bekommen und so ein bisschen, ne? Das Ganze zu haben. Aber da muss man ja einfach sagen, sind wir in Deutschland noch ganz, ganz weit hinten dran. Auch so Foodsharing einfach.
Das
so, ne? Solche Sachen halt einfach. Dass du in einer Bar essen und trinken kannst. Dass es Restaurant-Bar-Konzepte gibt. Dass man nicht dahin geht zum Essen und da zum Trinken, sondern dass alles an einem Ort stattfindet. Da ist noch so viel Aufräumarbeit hier zu tätigen.
Das so, also allgemein diese ganze Ausgehkultur, glaube ich, bei uns, ist eine ganz andere. Also dieses einfach zu sagen, wir treffen uns nachmittags zum Quatschen einfach draußen in einer Bar. Das findet zwar statt, aber gefühlt viel, viel weniger als in anderen Ländern. Und auch, du hast gerade gesagt, die Apero-Kultur, die findet hier ja, wenn dann, tatsächlich nur in wirklich großen Städten statt, wo wirklich was geht. Aber wenn ich das hier in Leipzig angucke, man trifft sich halt mal im Biergarten. Ja, aber irgendwie so eine wirklich schöne, kleine, es kann ja nur ein Café sein, die aber solche Sachen dann anbieten tatsächlich, gibt es relativ wenig.
Total.
Und da würde ich mich drüber freuen, wenn das so ein bisschen nach vorne kommen würde. Und das hat auch was damit zu tun, eben so dieser ganze Lifestyle. Man ist entspannt und man haut sich dann halt nicht irgendwie die Hucke voll, sondern man hat dann einen schönen Apro vorm Essen und wunderbar.
Also ja, finde ich auch geil.
Bin ich großer, großer Fan von. Und bin auch Freund davon, wenn das nach vorne kommen würde, so ein bisschen. Aber wie ist es bei euch? Also, euer Gin ist ja nun auch mal qualitativ einfach geil. Funktioniert ja aber bestimmt auch gut.
Ja, total. Also, alles, was da auch im Classy-Bereich ist. Breakfast-Martinis, super geil. Ja. So Orangenmarmelade mit drin zum Beispiel, ja, frische Zitrone, Limette, auch eine Prise Salz mit dabei, Eiweiß, so. Das sind alles so Sachen, die man super einarbeiten kann, ne? Und da, apropos Gin, da hat man natürlich auch das große Glück, damit uns schon mal ein gutes Fundament zu gießen.
Ja.
Und da mit einer Qualität schon mal zu benchmarken, wo man davon ausgehen konnte, dass wenn da im Whisky-Bereich was nachkommt, dass es wohl überlegt und stimmig ist.
Ja, das glaube ich. Und das ist ja oft so dieser Schritt natürlich von jungen Brennereien, erstmal einen Gin zu machen, weil man muss ja nicht reifen, du hast Cashflow, funktioniert absolut super. Und da gibt ja einige Brennereien, die wirklich auch erstmal einen Gin auf den Markt gebracht haben und die dann oft sehr, sehr gut funktionieren, wo man dann große, große Erwartungen dann auch an die Whiskys hat, weil die Gins einfach so gut sind und auch, muss man auch einfach sagen, gut vermarktet werden, ja, weil da eine Story aufgespannt wird, weil auch diejenigen, die das an den Markt bringen, Ahnung haben, kreativ sind und einfach Bock auf das Produkt haben. Und da kommt man so ein bisschen auch in Zugzwang, oder?
Ja, na, und ich finde auch einfach, also es wird immer so ein bisschen auf der einen Seite auch belächelt oder so ein bisschen auch negativ behaftet drüber gesprochen, so, ja, dann jetzt machen die erstmal alle einen Gin und so. Ey, ja, es ist halt nicht jeder irgendwie mit 2 Millionen auf dem Konto geboren, um irgendwie sich direkt eine Destille zu bauen. Und wenn du das ernsthaft betreiben willst und dir die Gerätschaften anschaffst und wirklich das von der Pike auf machst, finde ich das viel geiler, wenn auch jeder erstmal einen okayen Gin macht, um einfach damit PS auf die Straße zu kriegen, Cashflow zu bekommen und sich dann independent selbstständig aufzubauen, anstatt die Hände aufzuhalten, irgendwo hinzugehen und zu sagen, ey, gib mir mal 5 Mille, dafür überschreibe ich dir 80% meiner Firma und gut ist, sondern es aus eigener Kraft zu schaffen. Und es ist definitiv Fakt, wenn der Gin nicht so abgegangen wäre, hätten wir nicht die finanziellen Mittel gehabt, um uns so eine fettgeile Whisky-Distille dahin zu ballern. Das wäre einfach nicht gegangen.
Ja, oder was man auch nicht, finde ich, also was man absolut nicht geringschätzen darf, oft sind bei so Whisky-Distillen, die dann Gin rausbringen, um ein Verkaufsprodukt zu haben, da kostet der erste Whisky dann 200 Euro. Oder 150 Euro oder sowas, ne? Also, wo Eden Mills gerade zum Beispiel, ne? Absolut absurd. Ne? Die haben jetzt 5 Jahre von Gin gelebt und jetzt kostet, ich weiß nicht, was der kostet, 100, 150, 200 Euro, keine Ahnung. So ein absurder Preis, wo ich denke, ey, spinnt ihr? Dann bringt ihr mal einen Whisky raus und dann zockt ihr die Leute mit einem Dreijährigen so ab, ne? Und deswegen, das finde ich, da ist euer Weg genau der richtige. Ihr habt ein geiles Gin-Produkt, ihr habt festgestellt, die Leute fliegen da drauf, die finden es geil, weil es halt auch aus dem geilen Getreide kommt, aus dem geilen Urstoff und halt eben mehr bietet als der Gin, den man vielleicht einfach so auf dem Markt in 12 Trillionen Expressions irgendwie kriegt, wo man halt noch die 38. Gewürz und Frucht und irgendwas reinschmeißen muss, damit man noch irgendwie was hat, was einen erkennbar macht. Das habt ihr bei euch aus dem Grundstoff heraus und hey, komm, warum nicht davon auch leben? Stand heute, wenn du, also ich weiß nicht, ob du das sagen kannst oder willst.
Ich kann alles sagen.
Geschäft, Whisky, Gin, wo bewegt ihr euch da? Was ist da so? Sagst du 50-50 oder? Was ich nicht verwerflich finde. Also wenn ihr 80% Gin-Geld macht, ist das für mich völlig fein. Ich wollte nur sagen.
Wir haben letztes Jahr sind natürlich so die ersten replizierbaren Zahlen, die ich jetzt bringen kann. Wir haben letztes Jahr ungefähr, muss ich kurz mal rechnen, 700.000 Flaschen Gin gemacht und es waren um die knapp 500.000 Flaschen Whisky.
Also jedem Kyrö, also jedem Menschen, der Kyrö mag, der kann nur den Jungs die Daumen drücken, dass sie weiterhin, also zwischen 700 und dann 1 Million Flaschen verkaufen im Folgejahr, dann einfach damit auch der Whisky weiter produziert werden kann. Weil das ist, also sorry, das ist wenn das so ein Produkt ist, was so gefragt ist am Markt, dann müssten wir das auch wollen. Und das ist dann halt eben, ihr seid halt eine Gin- und Whisky-Distillerie. Das ist ja auch völlig okay.
Ja, und das ist ja auch in anderen Bereichen der Genusskultur gang und gäbe. Ne? Wenn du dir jetzt irgendwie anschaust, keine Ahnung, Wein, Markus Molitor hat irgendwie seine Marke, die er im Lidl vertreibt und generiert damit natürlich auch ausreichend liquide Mittel, wo er Wein von befreundeten Geschäftspartnern, Winzern im Endeffekt zukauft.
Der ist übrigens nicht verkehrt, den habe ich schon probiert.
Ja, der ist super. Gutes Produkt, aber zusätzlich im Endeffekt finanzielle Polster zu schaffen, dass du halt dein Herzblut in das eigentliche Produkt reinstecken kannst, so wie du es willst. Und damit ist das doch auch völlig entspannt. Warum nicht?
Ja, definitiv. Musst du, also, ja, bist du auch gewissermaßen gezwungen dazu.
Ich weiß auch gar nicht, warum soll denn der Gin auch nicht das, nicht, also, ich glaube, dass den Gin, den ihr verkauft, da steckt ihr genauso viel Herzblut und Qualität und Wollen und geilen Roggen rein, wie in andere Produkte, also wie in den Whisky. Deswegen, also, hey, Gin Tonic, das lieben wir ja auch. Oder Gin Drinks.
Aber ich glaube, da sind wir wieder bei den Hardlinern,
also
so, ne?
Also, das sind wir an dem Tisch nicht, ne? Deswegen können wir da auch offen drüber reden. Ich verstehe, warum es Whisky, warum Firmen sagen, wir wollen eine Whisky-Distillerie machen und wir brauchen aber was zu verkaufen und wir machen dann Gin. Und das ist auch legitim und ist okay. Und da kann auch was Gutes bei rauskommen. Wenn man jetzt aber sagt, wir haben zwei Produkte. Wir haben Whisky-Produkt und wir haben Gin-Produkt. Und das Gin-Produkt ist für uns vielleicht irgendwie zugefallen. Wir haben festgestellt, das ist richtig gut. Und dafür können wir auch stehen. Dann stehen wir dafür halt auch.
Ja.
Von daher, also ich finde das total super. Und wie gesagt, ich glaube, der Gin-Markt ist größer als der Whisky-Markt, würde ich jetzt mal so denken.
Ja. Von daher. Würde ich nicht so sagen. Also, ich glaube, Whisky ist schon krass. Ey, ist schon krass ja, groß auf jeden Fall.
Tangerine und hier Blaues Glück, wie heißt das nochmal?
Tanqueray,
hier?
Bombay Sapphire und so.
Die Bombay Sapphire. Ja, klar, das sind natürlich Riesenbuden, die machen auch ohne Ende. Ne? Klar,
Das sind ja die gleichen Schotten. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist auch alles Diageo.
Aber das ist ja wieder, das, was ich vorhin noch sagen wollte, du hast halt wieder die Hardliner, die gucken dann da auf Länder, wo einfach das ganze Tradition hat. Es gibt seit 1000 Jahren, die Distille gibt es seit 1805. Das gibt's ja. Weißt du, wenn du aber von null anfängst, ist immer das, was viele vergessen. Du musst ja irgendwo anfangen. Und wenn du etwas aufbaust, wir bauen halt was auf, wo wir auch wollen, dass das in 200, 300 Jahren noch da ist.
Ja.
Lange nach unserer Zeit.
Ach, so weit würde ich vielleicht gar nicht denken. Aber der ganz kurz nochmal einen Sprung zurück, der Grain Whisky, der im Chivas drin ist, im Chivas 12 oder im, was ist der Blend von Diageo Johnny Walker? Das ist das gleiche Scheißzeug, aus dem die Gin machen. Machen wir es mal nichts vor. Das ist, also von daher, jetzt einer jungen Destillerie vorzuwerfen, dass sie Gin produzieren, das ist total absurd. Weil das ist der gleiche, die anderen machen.
Nö, darum geht es ja gar nicht. Darum geht es ja gar nicht. Aber manchmal ist es halt so.
Ich schimpfe einfach mal gerne.
Wir hatten, glaube ich, so den Einstieg gerade darin, dass der Einstieg war ja eigentlich darin, dass der Gin so gut ist, dass du halt unter Zugzwang kommst, dass dann halt auch der Whisky so gut ist. Ne?
Ja,
das,
auf jeden Fall.
Das ist ja die Kunst, einfach da anknüpfen zu können. Ja,
aber das ist doch abgeräumt. Das sind sie doch.
Ja, aber es gibt auch viele andere Brennereien natürlich.
Weil ich verstehe das Thema nicht.
Die das gleiche Problem haben. Okay, ich bin ruhig.
Du musst nicht ruhig sein. Ich finde das alles gut.
Aber schau dir doch mal an zum Beispiel. Ja? Wir haben auch andere Whisky-Brennereien, die geilen Gin machen. Keine Ahnung, Bruichladdich macht einen Gin. Einen sehr guten Gin. Oder was total durch die Decke gegangen ist, Harris Gin. Ja, und wenn Harris,
Schöne Flasche, ne?
Ja, sehr schöne Flasche. Die haben alles richtig gemacht. Extra sogar Gläser, wunderschöne Martini-Gläser, Cocktail-Gläser, Entwurf im gleichen Design der Flasche, was einfach total cool kommt. Der Gin ist super lecker. Die haben da das Spiel eben mit dem Sea Kelp, wo du im Endeffekt Algen hinzufügen kannst, um dem Ganzen nochmal einen eigenen Twist zu geben. Und der Whisky ist auch gut. Ja, und da bin ich gespannt, was da rauskommt, wenn dann jetzt das erste Release im Endeffekt Ende des Jahres rauskommen wird von Harris. Und du kommst natürlich, wenn du das tust, was auch total verständlich ist, irgendwo unter Zugzwang, dass halt deine Qualität und dein eigener Qualitätsanspruch auch an den Whisky später genau dem entspricht auch. Du machst einen geilen Gin, du machst vielleicht auch andere gute Spirituosen. Es gibt ja auch, wenn du jetzt nach Irland schaust, einfach Brennereien, die Wodka machen, Rum machen, hast du nicht gesehen?
Die Rum machen.
Sorry, der lag da, den musstest du nehmen. Den musstest du nehmen.
Ja, du weißt, was ich meine.
Wenn du ein gutes Handwerk hast und eine gute Schmiede hast, quasi, dann ist es eigentlich vollkommen wurscht, finde ich, solange alle Produkte dem Qualitätsstandard deiner Marke entsprechen und dem, was du rausbringst.
Ja.
Und
ja.
Wir sagen auch selber, wir sind eine Rye-Distille, wir sind eine Roggen-Distille und alles, was wir machen, ist aus Roggen und was wir daraus machen können, machen wir daraus und dann machen wir es in dem Qualitätssiegel, was wir und dem Qualitätsmanagement, was unseren Vorstellungen entspricht. Und das Ziel ist ja auch irgendwie so ein Umbrella zu schaffen, dass du sagst, alles, was unter diesem Namen von uns läuft, steht halt für Roggen, Qualität, Nachhaltigkeit, down to earth, ist null prätentiös, sondern ist einfach geradeaus. So, wenn du das geschafft hast, dann, also das, meiner Meinung nach sollte das auch das Ziel sein, dass es dann irgendwann, dass du vor einem Regal stehst und da sind vielleicht, weiß nicht, ist da noch ein Kyrill Wodka von mir aus und ein Gin und ein Whisky und die Dairy Cream, die wir gemacht haben, quasi diesen Creamlikör.
Ja.
Solche Sachen.
Mir vorbeigegangen.
Und du hast es, der gab es, war auch eine Momentaufnahme.
So eine Aluflasche war das, ne?
Nee, das war eine Milchflasche tatsächlich, so eine weiße.
Milchkanne?
Ja. Genau. Ja, ja. Genau, also eine Milchflasche einfach, so eine schlanke.
Glasflasche?
Ja, ist eine Glasflasche, aber die war komplett weiß. Genau.
Ja, genau.
Genau.
Aber hatte die den silbernen Deckel?
Nee, da war nichts Silbernes dran. Da
irgendwas Komisches im Kopf. Das sah für mich so aus.
Dran.
Schade. Hätte ja klappen können. Also, ich habe gerade, was ich gerade geiles im Kopf habe, was richtig gut wäre, um dieses Sauna-Game weiterzuspielen, ein Messestand als Sauna. Und du gehst dann, und du hast einen Messestand, der quasi komplett, du stellst eine Sauna hin, du musst da reingehen und da stehst du drin.
Hatten wir tatsächlich schon, also in zwei Ausführungen. Wir hatten einmal auf der Bar-Convention in Brooklyn, hatten wir einmal wirklich auch mit diesen Holztreppen und so und auch mit diesen Holzkissen, die du da hast, wo du den Kopf drauflegen kannst, hatten wir einen kompletten Messestand, der so aussah, als würdest du in die Sauna reingehen.
Ja.
Punkt 1. Der zweite war BCB, also Bar-Convention Berlin. Damals, 2019, habe ich direkt am Eingang von der Messe, wenn man aufs Gelände gekommen ist, eine riesengroße Fasssauna gehabt, die auch tatsächlich an war, wo man auch saunieren konnte.
Wo war das?
Wenn du reingekommen bist, direkt.
Welche Location war das?
Das war noch die Location am Gleisdreieck direkt. Genau, das war noch nicht in der Messe, sondern es war noch die Location am Gleisdreieck. Da hatte ich einen riesen Saunawagen stehen tatsächlich auch, der befeuert war, wo du reingehen konntest, alles.
Ach, geil.
Ja.
Ja, schön.
Man muss jetzt sagen, Tim, bei deinen feuchten Saunaträumen, also Bar ist, also Messen sind halt sauteuer. Und sowas wie eine Sauna auf eine Messe hinbauen, das macht man vielleicht in Brooklyn. Einmal für den Wow-Effekt. Vielleicht auch noch zur Bar-Convention in Berlin, wenn das sozusagen der europäische Event ist.
Ich glaube, es ist weltweit, aber, oder? Bar-Convent Berlin, BCB ist auch weltweit.
Ja, aber BCB auf, ist ein weltweit. Ja, ja.
Wir reden bei Kyrie ja, das darf man, glaube ich, nicht vergessen, immer noch über eine kleine Firma, ne?
Ja.
Und ich arbeite bei einem großen IT-Konzern, ne? Und wie schnell dann mal eine 500.000 für so einen Messestand weg ist.
Das geht wahnsinnig
dann
schnell.
Machst du so und dann dann hast du nichts Dolles, ne? Sondern einfach nur ein bisschen Fläche, ein paar Stände, Tische.
Exakt.
Ne? Und deswegen, also, geile Idee mit der Sauna.
Aber wir können mit Low Budget, man kann auch mit Low Budget geile Sachen machen. Also wir haben, hey, warte mal, ich muss mich nochmal korrigieren. 2018 hatten wir die Sauna auf dem BCB. 2019 habe ich dann gesagt, weil wir auch die einzige Spirituosenmarke war, die draußen war. Da war auch das Wetter eigentlich ganz geil. Und dann habe ich gesagt, nächstes Jahr, das war dann 2019, haben wir uns platziert mit einem Stand, der bestand eigentlich nur aus Pflanzen und Holz. Die Pflanzen haben wir uns gemietet. Das Holz hat nichts gekostet, das haben wir auch danach dann vernünftig weiterverarbeitet. Und aus dem Holz haben wir einfach einen Stand gebaut quasi. Der war direkt am Eingang, das heißt, alle 15.000 Besucher mussten an uns vorbei und wir haben das Kyrie-Schild so hoch gemacht und so groß, dass es fast so groß war wie das BCB-Schild am Eingang. Das heißt, man hat uns vom Messegelände, wenn man reingekommen ist, hat man schon dieses riesen Kyrie-Schild gesehen und alle mussten an mir vorbei. Das heißt, ich hatte, da draußen zahlst du für einen Messestand erstmal nichts, weil du stehst im Regen. Aber wir hatten einen riesen Vordach. Das heißt, alle Leute haben sich bei uns untergestellt, haben bei uns einen heißen Drink bekommen, auch weil es verdammt kalt war. Und somit, also ich meine, es zwingt dich ja auch.
Und auf dem Hof draußen waren die ganzen Foodstände.
Genau.
Das heißt, alle kommen raus zum Essen und die kommen dann sowieso.
Und jeder muss bei mir vorbei, wenn er reingeht und muss bei mir vorbei, wenn er rausgeht.
Sehr gut.
Das heißt, ich bin das Erste und das Letzte, was sie sehen. Und somit zwingt dich das natürlich auch, was ich auch so liebe, wenn man so ein Startup hat, einfach, dass du dir genau überlegst, was du machst. Du drehst den Euro dreimal um, aber du überlegst auch genau, wie du es einsetzt und es ist um einiges besser, als zu sagen so, okay, ich brauche einen riesen Stand, ich baller mir alles hin so, ne, und ich verbrenne richtig Kohle und habe vielleicht gar nicht so den guten Effekt, weil ich einfach gar nicht so viel darüber nachdenken muss, wie mein Auftritt ist. Und wir müssen halt sehr viel darüber nachdenken und gucken, wie wir auftreten und was wir machen. Und das zwingt dich natürlich auch dazu, das Richtige zu tun und Dinge vielleicht 4-5 Mal zu überdenken und zu optimieren einfach.
Ja, Restriktion schafft einfach Kreativität.
Ja.
Ist immer so.
Absolut.
Ja? Wenn du nur ein Instrument hast, lernst du halt das Instrument richtig geil und vielleicht auf eine neue Art und Weise zu spielen. Ist genau das Ding.
Ja.
Und ja, sehr cool. Sehr coole Idee. Finde ich gut. Ich habe mir wieder Bock auf BCP. Sehr schön.
Es ist nicht mehr lang.
Es ist im Oktober.
Ja. Was haben wir so jetzt? Mai.
Mai. Ist noch Mai. Ja, es ist schon noch
ein bisschen. Okay, gut.
Es ist schon noch ein bisschen.
ein paar Monate.
Ja.
Also Max, hast du gehört, ne? Wenn du für den jungen Mann ja nochmal irgendwie so ein Ticket übrig hast, dann...
Oh, das ist kein Problem.
Ich glaube, beim Tim wäre das gut aufgehoben.
Das ist kein Problem.
Ist notiert.
Das ist überhaupt kein Problem. Ihr Mäuse, auf meiner Uhr steht 2 Stunden und über 30.
Ach. Du lieber Herr.
Du müsst jetzt eigentlich nochmal unser Intro machen.
Wollen wir das Intro noch machen? Komm, wir machen das späteste Intro aller Zeiten. Wir haben das Intro vergessen.
Wie lange waren wir letztes Mal? Auf 2.30?
Oh, warte, ich kann kurz nachschauen. Aber Olli, ich würde dich bitten, so lange einmal das Intro einzusprechen.
Ich hab. Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Oder zweieinhalb.
Mit dem wunderbaren Max.
Hi, Tachchen. Schön, dass ich hier sein kann.
Max, erzähl doch mal, wer bin denn?
Ich hab ganz am Anfang so hart dran gedacht. Normalerweise vergesse ich das immer. Ich habe sogar dran gedacht, aber ich dachte, ach, das ist so im Fluss. Eigentlich brauchen wir heute kein Intro. Warum?
Ja, dachte ich mir dann auch. Aber
wir waren dann irgendwie drin. Ich habe gesagt, wir machen an und irgendwie.
Wir wollten ja aus unseren Fehlern lernen, weil wir das letzte Mal schon so viel Material verbrannt, weil die Mikros nicht an waren und wir schon so krass talky waren. Und dann haben wir ja eingesetzt.
Ja, du bist halt so ein Special One und
Dankeschön.
Das macht so, also wie gesagt, ich komme durch die Tür rein, ne? Du drehst, guckst mich an, ich sehe dich, du siehst mich und wir, ja. Ich hab gewusst, wird ein geiler Abend.
Und so, los geht's. So muss das sein.
Ja, das ist, also deswegen. Also es passt hervorragend. Und so haben wir heute auch den, finde ich, den Polly.
Ja, und ist auch einer der wenigen Wiederholungstäter. Finde ich sehr gut.
Da muss man fairerweise sagen, ich habe mich auch ein bisschen aufgezwungen, ne? Ich glaube, ich habe dich angeschrieben, ne? Hab gesagt, wie sieht's denn aus?
Wir hatten das, machen, wir hatten,
wir noch hatten, hast du bei ihm geklingelt? Oder?
Ja, ich stand bei ihm vor der Tür.
Ja. Wir haben direkt,
hey, komm runter!
Wir haben direkt nach dem letzten Podcast uns auf dem Augustusplatz alle drei in den Arm gelegt und haben gesagt, wir müssen das unbedingt wieder machen.
Das ist sehr richtig.
Und insofern war das überhaupt gar keine Frage. Ich wollte mich aber auch nicht zu früh aufdrängen. Von daher ich total froh, dass du, ich glaube, wir haben irgendwie kurz über Insta geschrieben
gehabt. Ich hatte bei Insta nur geschrieben, hey, wie sieht's denn aus? Wollen wir irgendwie mal zweiten Teil oder was? Habt ihr Bock? Weil ich war heiß, ich hatte auf jeden Fall Bock.
Von daher, schön, dass du den Weg auf dich genommen hast.
Ja, unbedingt.
Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und Folge 3 dann in 2-3 Jahren.
Ja, Folge 3 in gar nicht Finnland, so würde ich mal. Oha. Also wenn, dann müssen wir ja auch mal dahin, oder?
Unbedingt. Da bin ich absolut Fan von. Ich bin wahrscheinlich nächstes Jahr sowieso in Finnland.
Okay.
Hoffentlich, von daher.
Ja, dann lass doch mal gucken, dass sich das vielleicht überschneidet. Mit Absicht überschneidet.
Schauen wir mal. Das wäre natürlich richtig
gut. Unsere Tür steht immer offen.
Das wäre wunderbar. Das wäre cool. Euch da draußen, heute ist Sonntag, habt eine schöne Restwochenendzeit, einen guten Start in die nächste Woche. Schön, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr nicht am Sonntag hört, ja, entspannt euch, hört schön zu. Und fleißig weiter Dram Good liken, Dram Good hören. Und ich sage ja immer, weniger, dafür besser trinken. Den Rest erzählt euch Olli gleich.
Ja, ich sage immer, macht die Gläser voll, haut richtig rein.
Der böse Engel, wie ich erfahren habe.
Ja, genau. Ne? Wir müssen auch mehr trinken. Also das ist auch auf jeden Fall wichtig, nicht zu vergessen, trink gut. Na, trink gut auf jeden Fall. Ne? Also trink gut bin ich immer dafür. Max, war mir ein absolutes Vergnügen heute Abend. Hat mich total gefreut. An der einen oder anderen Stelle Gänsehaut, Reminiszenzen an die Familie. Der Max hat heute einen ein oder anderen Knopf von mir gedrückt, der mich auch, glaube ich, die nächsten Wochen auch beschäftigen wird, glaube ich. Bin ich mir ganz sicher. Von daher war ein fantastischer Abend. Toll, dass du da warst. Nach Leipzig gekommen bist, in die Rorschach-Bar, wo wir jetzt noch den einen oder anderen Cocktail genießen werden, glaube ich. Und
auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich das zweite Mal hier sein durfte, Wiederholungstäter sein durfte. Es war wieder mal ein sehr schöner Abend. Ich freue mich auf Nummer 3. Und ja, danke euch, macht weiter so. Folgt den Jungs. Daumen drücken überall, bei Insta, bei Spotty. Gebt Gas. Supportet die Kleinen.
Und Küre-Whisky.
Und Küre-Whisky.
Unbedingt.
Küre!
Macht's gut da draußen. Ciao, ciao.
Bye, bye.
Ciao.